95, es ist die 95, Folge Nummer 95, das heißt noch 5 bis zum großen Jubiläum, aber noch feiern wir nicht. Wir machen das erstmal peu à peu, Stück für Stück und das ist die neue Ausgabe. Hier ist die Eishockey-Show, powered by Magenta Sport. Willkommen da draußen, liebes Publikum, Weiblein, Männlein, divers. Alles, was ihr sein wollt, dürft ihr hier in dieser Show sein. Es ist, das wisst ihr auch, die Woche der Entscheidung in der deutschen Politik, im Land. Wer lenkt unser Land die kommenden Jahre? Aber es ist ja auch die Woche der Wahrheit und Entscheidung für unseren Kandidaten bei der Wahl zum IIHF-Präsidenten. DEB-Präsident Franz Reindl, der ja sozusagen dann für die Deutschland-Koalition wirbt. In St. Petersburg, der wird gewählt. Wird ein Thema in dieser Sendung sein. Ein Thema außerdem der Mann in den Bergen, der Chef Grizzly Mike Stewart, zu Gast in dieser Show. Und der Blick auf die ersten Spieltage, ja, wo ist die Herdplatte vielleicht schon heiß und wo wird das Wasser gerade erst noch aufgesetzt? Dementsprechend mit dabei unser Küchenchef, unser Chef de Cuisine, der Maître Rick Goldmann.
Das, hallo Goldi. Das freut mich, ja. Weil du weißt, die Kulinarik.
Damit kann ich dich immer
greifen. Ja, und mit dem Kochen, das ist schon eine Leidenschaft von mir. Und deswegen freut es mich.
Und dementsprechend auch das verbale Hauptgericht im deutschen Eishockey-Menü, Basti Schwele.
Vielen Dank, Serge, freue mich sehr. Und weil er gerade beim Kochen ist, für mich ja der Johann Lafer des Eishockeys heute mit seiner sensationellen Schnotte, Rick Goldmann. Wer das sehen könnte, der wäre begeistert, absolut. Und ich habe ihn ja auch schon darauf hingewiesen, bitte, bitte, so am Freitag in die Konferenz, mach es bitte, Ricky.
Wir werden es sehen.
Herr Johann Laber.
Wir werden es sehen, ob ich es bis dahin habe, aber sonst mache ich es irgendwann später mal.
Aber jetzt müsst ihr natürlich auch noch wissen, was bin ich denn? Ich bin einfach nur diese Gemüsebeilage. Ich bin Sascha.
Ja, hi, Serge. Ja,
freue mich auch.
Hätte man nicht vorstellen sollen.
Nee, also, ich wollte nur sagen, was ich bin ja. in diesem kulinarischen Podcast.
Du kommst ja von nationalen Würden, muss man sagen. Also Vertreter für Magenta Sport beim Deutschen Fernsehpreis
für Magenta nominiert. TV nominiert. Das war ja die Europameisterschaft, war ja bei Magenta TV, genau.
Nominiert für den Deutschen Fernsehpreis. Leider hat es dann knapp nicht gereicht, aber herzlichen Glückwunsch. Zur Nominierung, Sesh. Hat Spaß gemacht vor Ort am roten Teppich?
Ja, danke. Also logischerweise war ich ja nicht da als Einzelperson nominiert, sondern die Sendung der Europameisterschaft bei Magenta TV war nominiert. Und ich durfte auch dabei sein und wie immer ein großer Spaß. Roter Teppich, wann haben wir schon mal den roten Teppich? Bin auch unfallfrei rübergegangen, also glaube ich zumindest. Und ja, man trifft Stars und Sternchen.
Die labern doch nicht.
Doch, so war's.
Hast du den getroffen?
Coole Show.
Wem hast du den gesprochen?
War ja auch im Fernsehen.
Ich habe dich im Fernsehen gesehen, in der ersten Reihe, bist du relativ weit vorne gesessen. Achso, bist du da die ganze Zeit gesessen oder haben sie sich mal kurz umgesessen?
Nee, ich hatte... Der stand ja in der ersten Reihe.
Nee, ich hatte einen guten Platz, das stimmt, ja. Ich war hautnah dran an Barbara Schöneberger, Eckart von Hirschhausen.
Toll. Ja. Hast du mit jemandem gesprochen auch oder hat jemand mit dir gesprochen?
Also den ich ein Gespräch... aufgezwungen habe, die haben dann auch mit mir gesprochen, ja, absolut.
Aber das ist wie für dich ein großes Klassentreffen eigentlich, da geht man wieder hin, da schüttelt man die Hände, da umarmt man sich.
Da wurden übrigens auch wieder Hände geschüttelt zum Teil, das merkt man langsam, werden Menschen auch wieder dazu, ja, wie soll ich sagen, sie fangen an Hände zu schütteln, das hat man ja über eine ganz lange Zeit nicht
Jetzt hast du es völlig überredet, dass das Sesh doch vorgestellt werden wollte.
Nein, ich habe mich ja selber vorgestellt, bin Gemüsebeilage, fertig, Schluss aus.
Für mich wärst du ja total vegane Nachspeise, das Dessert einer jeden Sportsendung, ein Muss, das Sahnehäubchen auf der Kirsche oder auch umgekehrt einer jeden Sportsendung, sei das im Basketball, im Fußball, im Eishockey oder auch bei jeder anderen Sportart. Beim Segeln warst du schon. Dieser Mann, der kann alles. Sascha Bandermann.
Genau, hätte ich mal Segeln gemacht, dann hätte ich auch vielleicht den Fernsehpreis gewonnen, weil Segeln hat nämlich gewonnen.
Das ist richtig, aber ich frage dich, wie geht der vegane Sahne? Aber das ist beim nächsten Mal.
Leroy Sahne.
Regt mich zum Überlegen an. Ja.
So, die ersten 5 Minuten, würde ich sagen, haben wir geschmeidig mit Eishockey verbracht. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf ein anderes Thema.
Hat die Saison schon begonnen?
Ein Thema habe ich noch.
Ja, komm.
Nachricht in der Bild hat mich heute schockiert. Sie ist halt ein bisschen Ü18, aber das ist mir jetzt auch egal. Rick zeigte Flugbegleiterin seinen Penis. Habe ich heute in der Bild gelesen. Dann guckte ich.
Und du wusstest, okay, das muss es sein.
Ich war erst hektisch, aber dann sah ich, Rick Nach dem Namen kommt ja immer die Altersangabe. 72, ich atmete also auf, weil das habe ich ihm dann doch nicht zugetraut. Und Rick auch nur mit C, war irgendeine so Wrestling-Legende, der irgendwann mal vor 120
Rick Jahren... Rick
Flair! Ja, kann sein.
Sag nicht Rick Flair, da müssen wir mal kurz unterbrechen.
Das große Idol aus Ricks Kindheit.
Okay. Aber wir wollen das jetzt auch nicht überstrapazieren. Die Überschrift flog mir ins Auge.
Ist aber gar nicht lustig.
Aber wir
Belästigungsvorwürfe und so.
Natürlich ist das nicht lustig.
Ja, was weiß ich, wenn du das erzählst, was da stimmt. Aber es stimmt wirklich und es ist tatsächlich Ric Flair.
Kannst Trainer in der DL werden.
Ja. So, und wir merken, dass diese Sendung wenig Flair hat, wenig Style. Und deshalb geht's jetzt los. Leute, DL, what the hell. Komm, auf geht's. Was habt ihr mitgenommen? Erste Wochenende und die ersten 4 Spieltage sind ja absolviert in der deutschen Eishockey-Liga. Ihr wart vor Ort, Goldi vom Eröffnungsspiel, Basti, du hast auch schon Spiele.
Wir waren in der Konferenz zusammen,
ja, Konferenz, zweimal schon. Jetzt immer freitags ja, mit euch als Gastgeber.
19 Uhr schon.
Ja, 19 Uhr, die volle Rutsche, halbe Stunde Vorlauf.
Ja.
Ja, da wird alles thematisiert.
Viel zu wenig Zeit.
Also zu wenig, aber jetzt mal ernsthaft, jetzt lass uns mal endlich anfangen. Also das Erste, was ich sagen muss, ist, ich stelle jetzt erst fest, jetzt kapiere ich es erst nach dem 4. Spieltag, welchen Impact die Zuschauer wieder auf das Spiel haben und auf mich selbst. Also ich erwische mich selbst dabei, wenn ich mir die Spiele anschaue, auch wie gestern, zum Beispiel Sonntag, gestern waren 7 Stunden Eishockey da, wie du dich von den Zuschauern und der Stimmung in den Hallen mitlenken lässt, emotional wirst. Und es ist ganz was anderes wie letztes Jahr. Letztes Jahr hast du quasi ja nur Eishockey gehabt. Du hast sogar gehört, was sie gerufen haben. Du weißt ja zum Teil, was sie rufen, genau in diesen Dingern. Das war nur das Spiel. Es hat quasi keine Ablenkung gegeben. Und jetzt kommt dieses Jahr wieder die Fans dazu. Und es tut so gut, es ist so schön. Aber gleichzeitig stelle ich fest, dass man es nicht gewohnt ist, dass man sich mit beeinflussen lässt. Ich lasse mich beim Zuschauen mit beeinflussen in dem Moment, wo ich mir das mit anhöre. Weil ich es tatsächlich jetzt über ein Jahr nicht gewohnt war bei sehr vielen Spielen. Und das ist so, was ich mitgenommen habe am Anfang, dass man das irgendwie vergessen hat. Ich habe das Eröffnungsspiel gehabt in Berlin gegen München. Und das war für mich ein großartiges Erlebnis. Ich muss das wirklich sagen, es war ein großartiges Erlebnis, diese Stimmung in der Halle wieder mitzuverfolgen. Und dementsprechend hat mich das auch gehypt. Es hat mich selbst gehypt, weil da Leute drin waren und das Ganze wieder wirklich ein Eishockey-Event war. Und das ist schon der ganz große Unterschied. Also man hat schon auch gesehen, dass Spiele sich beeinflussen lassen durch die Fans, dass ein paar Fights drin sind, dass ein paar Spieler auch übergehypt sind, vielleicht an den ersten paar Spieltagen, weil es einfach auch damit zu tun hat, dass die Stimmung wieder da ist und das ist absolut gut so.
Ja, es ist wir haben ja angefangen dann, du warst schon im Stadion, wir haben angefangen mit der Konferenz, da war es noch nicht und ich war den Sonntag drauf dann in Nürnberg. Und das war wirklich auch, ich muss sagen, ungewohnt. Erstens, allein schon die Anfahrt nach Nürnberg, das letzte Jahr bist du hingefahren, hast hinten geparkt und gut ist. Plötzlich standen da wieder Ordner, haben dich nach dem Parkausweis gefragt und du stehst so da, nee, sorry, habe ich nicht, keine Ahnung, wie ich da rankomme. Allein die Zufahrt zum Stadion ist schon wieder was ganz anderes. Du hast wieder die Straßen voll, da ist schon draußen eine ganz andere Stimmung. Es macht einfach, es ist ungewohnt, wie der Rick sagt tatsächlich, aber auch dann, als die Spieler zum Warm-up kamen, das war das erste Spiel mit Zuschauern wieder in Nürnberg, und du hast vorher diese Spannung gehabt, schon vor dem Warm-up, und dann kommt Nick Treutler raus und dieses Stadion explodiert. Und es waren nur 3.400 da, aber der Krach war echt wie von 7.000. Und allein schon zum Warm-up, und du hast auch bei den Spielern gemerkt, so ungläubig erstmal dieses Schauen in die Kurve. Und dann bei Nick Treutler habe ich gesehen, eben weil er als Erster aufs Eis kam, der dann so reingewunken hat in die Fans und dann so ungläubig auch den Kopf wieder geschüttelt hat. Ich glaube, es ist genau das, was halt alle wieder mitreißt.
So ist es. Und es wird ja hoffentlich dann auch noch viel, viel mehr, wenn immer mehr Fans zugelassen werden. Momentan ist ja alles noch limitiert, logischerweise. Da auch noch nicht so die komplette Auslastung, muss man auch anmerken. Vielleicht
der ein oder andere Club suchen. Schon, ja.
Ja, genau. Also, aber die ersten Heimspiele waren, glaube ich, nur bei den Eisbären dann wirklich auch ausverkauft. Also zumindest an das Limit ausverkauft, was ja möglich war.
Augsburg ging ziemlich hoch, ja. 4-8, sowas.
Genau. Es wird mehr. Ich glaube, auch die Fans müssen sich wieder eingrooven, so langsam. Aber die da waren, das habe ich auch so am Fernseher zumindest vernommen, weil ich noch nicht live vor Ort war im Eisstadion. Andere Welt. Also das haben wir auch schon mal besprochen. Ja. Ich glaube, im letzten Podcast, dass wir das im Fußball auch schon bemerkt haben, die ja schon früher angefangen haben, ist das gleiche, der gleiche Effekt eigentlich. Und das kriegst du von den Spielern ja auch bei jedem Interview dann nach Spielen einfach so ins Mikro gesagt. Und das ist dann auch nicht immer so eine Plattitüde, sondern ja, das brauchen die. Also alles andere macht ja keinen Sinn. Ist ja wie, als wenn du Theaterschauspieler bist und spielst vor leeren Rängen. Also brauchst Feedback, ja, brauchst Applaus.
Es ist ganz
der Künstler lebt vom Applaus.
Es ist tatsächlich, es ist ganz was anderes. Also man stellt es oft erst dann fest, wenn man was nicht mehr hat. Oder wenn es wieder zurückkommt, man hat es wieder. Ja? Also es ist tatsächlich, die Sportart ist ganz anders. Und ich muss auch sagen, es hat, ich finde die Qualität in diesen ersten vier Spielen phasenweise sehr gut. Und ich habe mich ja auch gefragt, bin ich so gehypt durch die Fans, dass die wieder da sind und die Stimmung. Mhm. Und nehme ich es zum Teil bloß nicht sportlich wahr. Aber zum Beispiel gestern auch, ich habe am Sonntag, also jetzt heute Montag nehmen wir auf, am Sonntag, ich habe mir sehr viel Eishockey angeschaut und habe da unter anderem auch Mannheim gegen Berlin gesehen. Das ist schon phasenweise verdammt gutes Eishockey gewesen mit der Schnelligkeit. Und ich habe dann durchgesappt und habe mir unterschiedliche Spiele angeschaut. Und dieses Eishockey habe ich auch bei anderen gesehen. Also zum Beispiel gestern hat auch Iserlohn gegen Ingolstadt gespielt, was ich finde, sehr, sehr gutes Eishockeyspiel war. Das, wo hart war, das, wo eng war, da, wo Geschwindigkeit drin ist. Also das ist insgesamt schon, was man so sieht, finde ich bisher, das macht schon wirklich Freude für die DL-Saison.
So ist es. Und nur eine Mannschaft aber, Goldi, ist perfekt gestartet. Der EHC Red Bull München mit voller Punktausbeute aus den ersten vier Partien. Das ist so das erste kleine Ausrufungszeichen, die erste Duftmarke.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob man es so benennen kann, aber zumindest haben sie die Punkte geholt und sind da, wo sie sich eigentlich auch die Saison sehen wollen, nämlich ganz oben in der Tabelle und schon mal gut reingestartet, also ohne Sorgen erstmal groß reingestartet. Ne?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine ganz große Überraschung ist, aber wenn du vier Spiele spielst und alle vier gewinnst, ist es schon überraschend, weil du dann immer, das ist der Anspruch, aber dass du es dann auch so umsetzen kannst, das ist vielleicht dann doch überraschend, die Art und Weise. Und
alle vier nach 60 halt auch. Ne?
Genau. Ist ja
auch noch, manchmal gewinnst du dann noch eins in der Overtime, und, aber so.
Die Art und Weise, finde ich. Ich meine, wir haben es im ersten Podcast angesprochen, übrigens zur Info, weil immer wieder Leute fragen, zweiwöchig kommt der Podcast jetzt erstmal, bevor es dann eine andere Show wird, aber dazu anders mal mehr. Die Art und Weise, was sie verändert haben im Kader, war nun mal hauptsächlich in der Offensive. Sie haben wirklich Impact-Spieler in der Offensive geholt und, da kommen wir vielleicht dann jetzt später noch dazu, wenn wir ein bisschen ins Detail gehen, aber sie haben jetzt auch die meisten Tore der Liga und das ist auch die Spielweise von München, wenn sie erfolgreich sind und sie haben jetzt 18 in vier Spielen, das ist wirklich, das ist stark, also das ist ordentlicher Schnitt und dementsprechend haben sie sich auch die 12 Punkte verdient.
Genau, die Grizzlies aus Wolfsburg, aktuell, wenn wir jetzt aufnehmen, Tabellenzweiter, auch mit einem richtig guten Start und 10 Punkten kommen wir natürlich gleich noch zu, weil wir ja dann auch mit Mike Stewart, dem Coach, sprechen wollen und werden selbstverständlich auch gleich noch ein bisschen mehr die Liga im Blick haben und auch vertiefen, aber ich habe es ja angesprochen, wir wollen uns auch darum kümmern, dass möglicherweise am Ende dieser Woche ein Deutscher, nämlich unser Präsident Franz Reindl, ganz oben an der Spitze des Weltverbandes sein könnte, wenn er gewählt wird in St. Petersburg beim IHF-Kongress, da wird ja viel abgestimmt, da geht es um das Council, aber eben auch um die Nachfolge von René Fassel, dem bis jetzt noch amtierenden Schweizer Präsidenten, der das ja gefühlte 420 Jahre gemacht hat. Also ich kannte keinen anderen, sage ich mal so.
Also um genau zu sein, er hat es 27 Jahre gemacht.
Eben.
Und die Wahl ist am 25.09., also am Samstag, wird abgestimmt und es sind 81 Nationen, die bei der IIHF abstimmen dürfen. Wie du gesagt hast, stimmen die unter andere Sachen auch noch ab. Es gibt Sportcouncils und alles Mögliche. Aber das Spannende aus deutscher Sicht ist natürlich Franz Reindl.
So ist es. Also es wird nicht nur am 26. Wichtig gewählt, sondern auch am 25. Und rund um dieses Thema habe ich noch die Möglichkeit gehabt, mit Franz Reindl ein bisschen zu quatschen, kurz vor seiner Abreise. Er ist eigentlich diese Woche schon in St. Petersburg, die ganze Woche unterwegs, weil da noch Gespräche geführt werden. Und zuvor hat er für die Eishockey-Show, powered by Magenta Sport, noch mal ein paar Minuten Zeit gefunden und wir haben mit ihm gequatscht über die anstehende Wahl und alles, was damit zu tun hat. Ab geht die wilde Fahrt.
Franz, erstmal danke für die Zeit.
Ja, sehr gerne, Sascha. Das ist natürlich eine Ehre, über so etwas zu sprechen und da freue ich mich drauf.
Franz, ich vergleiche das jetzt mal aktuell vielleicht ein bisschen mit der Wahl, die auch in Deutschland ansteht. Bundestagswahl. Die kommenden Kandidaten sind unterwegs. Sie müssen Wahlkampf machen an allen Ecken und Enden. Fühlst du dich momentan auch so ein bisschen wie so ein Kanzlerkandidat? Ist das so ein bisschen vergleichbar von der Art, wie man auch Werbung machen muss, so kurz vor der Wahl?
Eigentlich überhaupt nicht. Der Sport hat andere Gesetze. Der Sport hat eine andere Art, miteinander umzugehen. Weniger Gehaue, Gesteche. Hier geht es nur um, also für mich geht es nur um die Bewerbung für die Position und nicht gegen jemanden zu sein. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und das ist, ich kann es nicht vergleichen, aber ich sehe natürlich schon Ähnlichkeiten, wenn jeder versucht natürlich das Beste daraus zu machen. Das ist schon einheitlich überall so, aber letztlich ohne Streiterei.
Also es gibt nicht so eine Art Duell oder Mantriell oder sogar, dass alle Kandidaten mal vor Ort an einer Position füreinander, nein, gegeneinander, miteinander sprechen, sondern es ist alles, jeder wirbt für sich alleine, muss ich mir das so vorstellen?
Ja, jeder versucht natürlich die wählenden Nationen, die Länder zu überzeugen von seinem Programm, von seinen Visionen und so weiter. Aber es spielt auch eine große Rolle, wie man vernetzt ist, wie man, was man schon getan hat für die IHF, was man schon für die Member National Associations gemacht hat oder wie man international aufgetreten ist, aber auch, wie der eigene Verband funktioniert. Was hat der in seinem Verband für Verantwortung, was hat er geleistet? Das wird alles reflektiert und am Ende werden die Mitglieder entscheiden und ich werde meinen Weg da nicht verlassen.
Die Kampagne heißt Hockey First, Performance durch perfekte Balance. Es gibt da 4 Vorschläge von dir, so möchte ich es mal zusammenfassen. In der Politik fragt man ja da gerne nach den Kernthemen. Welches ist es vielleicht vor allem an Position 1 in deiner Kampagne? Fass das mal kurz zusammen, auf was sich die Eishockey-Fans weltweit einstellen können, wenn du es gewinnst.
Ich bin halt einfach auch ein Befürworter von Miteinander, bin Teamspieler. Und ich weiß natürlich, dass man sich in der Ich-Form bewerben muss, aber letztlich geht es um wir. Und das ist wie ein Eishockey-Team, muss man sich das vorstellen. Ich glaube ganz fest daran, dass man alleine überhaupt nichts bewegen kann, sondern nur gemeinsam. Und deswegen Hockey First. Aber der erste Punkt meines Spielplans, meines Gameplans, ist natürlich die Koordination der verschiedenen Interessen und die Balance der Kleinen, der Großen, der Organisationen, der Stakeholders im Eishockey, also der Ligen, der Clubs, der M&As, der Verbände weltweit und natürlich die Interessenlage von IOC, NHL, KHL und so weiter, da sind da einbezogen. Und das alles zu koordinieren mit der richtigen Balance, dass keiner den anderen erdrückt oder benachteiligt, das muss man halt hinbringen und Menschen zusammenbringen. Und da sehe ich auch meine Stärken drin. Das ist so die Nummer 1.
Jetzt wirft man ja da auch ganz gerne mal insgesamt ältere Menschen oft mal vor, vielleicht nur zu verwalten, die Zukunft vielleicht nicht immer gestalten zu können. Woher nimmst du denn deine Visionen, auch die Idee der Vision fürs Eishockey, woher kommen die?
Ja, die kommen durch die langjährige Erfahrung natürlich, weil man ja sieht, wo die Probleme sind. Man bewältigt sie zwar immer, aber nicht so richtig. Und da war ja zum Beispiel in Deutschland, hatten wir das ja auch 2013, 2014, wir waren ja wirklich am Boden, ja, richtig unten mit dem Eishockey, mit dem internationalen Eishockey vor allen Dingen und auch finanziell, strukturell. Aber wir haben es geschafft, die Ligen, die Clubs zusammen in Deutschland, die Landesverbände, wir haben es geschafft, ein Miteinander zu bewerkstelligen, uns zu einen, ein Programm zu formulieren, Powerplay 26, dann das 5-Sterne-Programm dazu. Und es hat ja dazu geführt, dass wir professionellen Sport, semiprofessionellen Sport und Amateursport und Nachwuchs und Frauen-Eishockey und so weiter zu einen. Und das ist ja im kleinen Eishockey Deutschland, aber insgesamt auf der Welt ist es ähnlich. Das heißt, man kann schon diese Rezeptur nehmen und vielleicht auch im Welt-Eishockey was belegen, weil es gibt so viele unterschiedliche Strukturen und Organisationen, die zusammenzuführen. Das ist die große Aufgabe und das ist keine philosophische, sondern eine praktische, harte Arbeit.
Jetzt kriegst du aber, wie ich finde, gerade sehr viel Rückenwind und Unterstützung auch von allen Seiten. Also es hat ja angefangen vom Deutschen Olympischen Sportbund, Leon Dreisattel hat sich gemeldet, Marco Sturm, auch an Felix Neureuther. Wie sehr hilft aber auch natürlich die sportliche Entwicklung des deutschen Eishockeys. Du hast das Powerplay 26 gerade angesprochen, das habt ihr vorangetrieben. Deutschland hat bei Olympischen Spielen eine Medaille geholt und steht mittlerweile auf Platz 5 der Weltrangliste. Inwieweit hat das auch Einfluss auf die Sicht bei dir als Kandidaten? Was glaubst du?
Also ich spüre es ja und höre es ja bei den Gesprächen, die ich führe. Und ich rede ja mit allen Verbänden. Und da geht es mir auch weniger um Stimmen, sondern einfach zu hören, was sind die Nöte? Wie sieht ein kleiner Verband, der vielleicht keine Stimme hat und vielleicht mal eine haben will? Liechtenstein oder andere. Da gibt's ja viele Verbände. Und das zu sehen, das ist ja erst einmal das Wichtigste. Zuzuhören. Wirklich tief zuzuhören und das ehrlich versuchen, in die zukünftige Strategie einzubauen. Und da ist die Unterstützung, die man natürlich hat, ist super. Aber letztlich kommt es darauf an, was kann der Kandidat zeigen? Was hat er schon gemacht? Und das merke ich immer mehr. Wenn Leute mit mir sprechen, ist das Erste, ja, wir kennen dich und Deutschland hat es ja super gemacht. Von 13 auf 5, beste Weltranglistenposition im Teamsport in Deutschland vor Fußball, unglaublich. Wenn man solche Dinge hört, ist man erstmal stolz natürlich, aber man sieht, wie die Leute doch Notiz nehmen. Insbesondere, weil ja die Nationalmannschaft so gute Ergebnisse hatte, weil so viele neue Spieler auch in Nordamerika auftauchen und gedraftet werden. Und das hilft mir jetzt.
Aber war das, ganz ehrlich gesagt, um da eins zu sagen, Frank, war das auch ein Grund zu sagen, ich schmeiß jetzt meinen Hut da in den Ring, wie man so schön sagt, nachdem es auch klar war, Deutschland hat mittlerweile einen ganz anderen Stellenwert bekommen durch die Erfolge im internationalen Eishockey. War das schon auch ein Punkt, weil die Stimme einfach anders gehört wird, auch wenn man natürlich vorher schon über 20 Jahre plus gearbeitet hat, auch international?
Ja, das war der Punkt, weil es bei uns so gut gelaufen ist und weil unser Stellenwert des Eishockeysports hat sich dramatisch erhöht. Und im Fernsehen haben wir mehr, da trägt alles dazu bei und das läuft alles. Der Stellenwert ist höher, das habe ich schon gesagt, sodass das, Entschuldigung, da kommt ein Telefongespräch rein, aber das ist... Das hat dazu beigetragen, klar, weil man auch ein bisschen das Selbstvertrauen gewinnt und auch andere Leute davon überzeugen kann. Und das internationale Eishockey, die Bewegung dort, das macht mir unglaublich viel Spaß. Und deswegen habe ich meinen Hut in den Ring geschmissen. Ob es dann rauskommt, das, was man sich vorstellt, das sehen wir dann schon. Aber die Triebfeder ist der Eishockeysport und ist die Verbesserung unseres Ansehens in der ganzen Welt.
Was kann man, Franz, so kurz vor der Wahl noch tun? Vorstellung am 24. September, die Wahl dann final am 25. September in St. Petersburg. Wie laufen da die letzten Tage so ab? Gib uns da mal einen Einblick.
Ja, das macht natürlich jeder Kandidat unterschiedlich und ich habe ja größten Respekt vor meinen Kollegen. Und wir sind auch im Guten. Wir treffen uns auch gelegentlich und machen gemeinsame Pläne, weil die Arbeit bei der IHF ist ja nicht deswegen vorbei. Mhm. Und wir haben weiterhin im Council unsere Arbeit zusammen gemacht. Also da ist das Einvernehmen gut, bei aller Konkurrenz natürlich. Aber das ist ja erst einmal das Wichtigste, dass man gemeinsam da nicht untereinander den großen Streit beginnt. Aber zur Wahl hin ist es halt so, dass man weiterhin versucht, das Gespür zu bekommen, wer hat noch Fragen? Die werden sowieso beantwortet. Diese Kontakte werden noch erfüllt. Aber darüber hinaus gibt es ja trotzdem noch Richtungen, wo man sagt, ah, da müsste man noch ein bisschen was tun, ob das jetzt in Asien ist, ob das jetzt in Nordamerika ist, da weniger da, weil da gibt ja nur zwei ganz große Verbände dort. Aber so versucht man halt einfach jeden Tag die Gespräche zu nutzen. Und bei Wahlen ist es ja so, auch wenn das Gefühl gut ist, so weiß ich doch und bin Realist, dass das ja nichts bedeutet, weil Gefühle wählen nicht. Und deswegen muss man da bis zum Ende kämpfen und auch ein bisschen in die Overtime gehen. Und die Overtime wird halt am Freitag in der Nacht sein, wenn man sich schon vorgestellt hat und am nächsten Tag die Wahl ist. Für mich ist es ein big, big game.
Ist das so ein Abschluss oder wäre das ein Abschluss schon so eine Art Lebenswerk? Wie würdest du das dann einschätzen, wenn es denn so kommen sollte am 25. September?
Ja, das hat sich so entwickelt, Sascha. Das hat sich entwickelt. Am Anfang war es halt Hut in den Ring schmeißen, um eine Position zu kämpfen, Eishockey vorwärts bringen. Aber jetzt durch den Wahlkampf, der ja schon 1,5 Jahre läuft, durch die Corona-Verschiebung des Wahltermins, da hat sich das zu einem richtigen Spiel entwickelt, zu einem richtigen Game. Und ich hatte ja in meinem Leben ganz, ganz große, durfte ich große Sachen miterleben mit meinen Teams, mit der Bronzemedaille 76, mit 2016 mit dem Team Europe als Außenseiter, als Präsident durfte ich bis ins Finale vorstoßen und dann Pyeongchang dabei sein, 2018, das ist natürlich ein Hammer. Aber jetzt die Ehre zu haben, für das Präsidentenamt bei der IHF zu kandidieren, hätte ich mir ja früher nie vorstellen können. Aber jetzt ist es soweit, jetzt sind wir kurz da. Das ist wie wenn du ins Finale kommst, das wirst du auch gewinnen. Mhm. Und da tust du alles. Und das so fühle ich mich. Ich fühle mich wie als Spieler. Und da kämpfe ich halt bis zum Schluss. Und wenn es nicht geht, gibt man sich nach dem Spiel die Hand und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja, einmal Sportler, immer Sportler. Ne? Was sagt denn, Franz, deine Familie dazu? Ich meine, du hast ja auch 4 Enkel, glaube ich. Dann ist der Opa ja noch mehr international unterwegs.
Ja, das ist natürlich der Wermutstropfen, muss ich auch sagen. Weil die Arbeit wird nicht weniger, aber das ist halt auch Leidenschaft. Und die Arbeit und das Leben im Eishockey formt einen ja auch. Und ich ziehe da so viel raus. Und nachdem es mir ja da nicht ums Geld geht, sondern um die Position, um das Führen, um versuchen, dass ein Deutscher wieder die Spitze der IHF erklimmt. Das treibt mich und ich tue alles dafür. Und ich fühle mich einfach unglaublich euphorisch dabei, wohl wissend, dass es ein ganz, ganz harter und steiniger Weg ist.
Dann abschließend, Franz, wenn es am 25. September denn dann so kommt und der neue Präsident der IHF, Franz Reindl, heißt, wer soll denn das Vakuum national füllen?
Ja, das wird halt die Frage sein. Wir haben ja beim Deutschen Eishockeybund sind ja Wahlen im Jahre 2022, turnusmäßige Wahlen. Und sollte es zu dieser Wahl kommen, dann muss man halt Interimslösungen herbeiführen. Für diesen Fall ist das Präsidium vorbereitet und wir haben uns da Gedanken gemacht. Aber das kann ja nur eine Interimslösung sein, so wie es auch in der Satzung vorgegeben ist. Und dann hat man ja zur nächsten Wahl beim DEB hat man ja noch wirklich Zeit, die geeigneten Personen, dass sich die für diese Position bewerben.
Dann wünschen wir dir alles Gute, toi toi toi, dass ja, die deutschen Farben dann noch international im Weltverband von dir als Präsident vertreten werden. Wünschen dir viel Glück bei der Wahl und danke natürlich nochmal für die Zeit vor allem. Wir wissen, die ist gerade durchaus kurz bemessen.
Herzlichen Dank, mache ich ganz, ganz gern und viel Glück und weiter viel Erfolg.
Ja, also soweit Franz Reindl. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir drücken natürlich die Daumen, dass das funktioniert. Welche Wichtigkeit hätte das so aus deiner Sicht, Basti, dass das ein Deutscher macht, ganz oben an der Spitze? Ich habe ja auch gerade schon mit ihm drüber gesprochen. Klar, würde erstmal eine Lücke hinterlassen im deutschen Eishockey, aber hätte natürlich schon eine besondere Strahlkraft für den DFB, für den DEB.
Ja, glaube ich auch. Warum auch nicht? Das kann im deutschen Eishockey wieder nur gut tun. Du hast noch mehr Aufmerksamkeit dadurch, was nie schaden kann für die Nationalmannschaft. Man darf nur gespannt sein, wie es dann auch beim DEB tatsächlich weitergeht, oder?
Absolut.
Ja, ich meine, erstmal muss man schauen, ob es auch wird. Also da sind gute Leute dabei, die man kennt.
Wir hatten ja Peter auch schon Dr. Günther Sabetzky. War der nicht auch IHF-Präsident?
Der war vor Fasel, war der. Der war lange auch.
Ja.
Ich habe das Datum jetzt auch nicht drauf, aber irgendwas in den Mitte der 90er muss das ja sein.
Ja, der war so 80er, 90er dann noch.
Ja, und 94, 95, weil Fasel, du hast ja eben gesagt, 27 Jahre. Dementsprechend ist das ungefähr die Zeitleiste, auf der wir uns jetzt hier navigieren. Ja.
Also, wir schauen mal weiter beim nächsten Podcast. Wissen wir es unter anderem, was ich noch sagen wollte. Wer mit dabei ist, auch der gewählt werden möchte, kennt man vielleicht noch aus dem Eishockey in Deutschland, Peter Briesa.
Torhüter in Landshut
mal. War da mal einige Jahre, genau, ist inzwischen auch im tschechischen Verband seit einigen Jahren da unterwegs und auch vielleicht den einen oder anderen Luc Tardif, den kennt man auch.
Das ist so schön ausgesprochen.
Wegen der Heimweh in 2017 damals gemeinsam ja mit Paris veranstaltet, Köln und Paris.
Voyage, voyage.
Und da war er mit einer der Mitorganisatoren.
Ja. Das stimmt, aber du hast auch schon angemerkt, eben als wir zusammenkamen, dass die Frage natürlich ist, wie viel Aufmerksamkeit hat das? Das habe ich ja Franz auch angesprochen im Interview. Du hast natürlich jetzt im deutschen Eishockey mit diesen sportlichen Leistungen vielleicht insgesamt auch einen anderen Stellenwert bekommen, an mehr Aufmerksamkeit. Frankreich sportlich jetzt gerade nicht so wirklich gut unterwegs in den letzten Weltmeisterschaften, nicht in der A-Gruppe dabei. Ich frage mich, ob sowas eine Relevanz hat bei Entscheidungen. Ich glaube, sollte es nicht haben vermutlich, weil du ja für alle sprechen musst. Das sagt ja Franz ja auch im Interview. Aber vielleicht dann doch irgendwie. Also bei einem im Hinterkopf.
Ich muss ganz ehrlich sagen, da kann ich nicht mitsprechen. Das ist nicht meine Welt. Also
wenn er sich dann aufstellt, dann
81 Nationen zu vereinen letztendlich, wie das da vonstatten geht, wie du mit denen redest und so weiter. Mit sowas habe ich mich...
Englisch würde ich sagen, weil das ist am einfachsten erstmal.
Habe ich mich persönlich nicht damit auseinandergesetzt, sondern ich habe mich mit sportlichen Sachen auseinandergesetzt und insofern ist das für mich schwierig zu beurteilen. Ich beobachte das Ganze und dann bin ich gespannt, wer es wird.
Und wir werden das dann noch thematisieren in 2 Wochen. Werden dann sehr verspätete Glückwünsche, weil...
Du kannst ja vorher eine WhatsApp schreiben,
Digi. Jesus. Let's get back to German Hockey, oder?
Gerne.
So, DL, also wir haben ja gerade schon ein bisschen was angeschnitten. Was wäre euch denn sonst aufgefallen, so aus diesen ersten Spielen? Wir haben München gesagt, die direkt vorne weg marschieren. Sonst vielleicht, Basti, eine erste so Überraschungsmannschaft, wo du sagst, bin ich doch eher überrascht, dass das so ein guter Start oder vielleicht ein schlechter Start geworden ist?
Habe ich.
Dann bitte.
Die Düsseldorfer EG, weil die mit einer ganz jungen Mannschaft mit einem unfassbar abgespeckten Etat eigentlich in die Saison gegangen ist, wo man wirklich nicht so wusste, was kommt da raus, wo geht's hin mit der DEG. Und das Schöne ist, die holen jetzt 3 Siege aus 4 Spielen gleich mal zum Auftakt. Und weil es ja immer heißt, ja, die Jungen sind noch nicht so weit, die können noch nicht die Verantwortung übernehmen, doch. Können sie in Düsseldorf. Und da hat man wieder gesehen, Geithner mit seinem allerersten DEL-Tor jetzt am Wochenende. Ehl, der trifft, der Überzahl spielt, der dort schon Verantwortung übernimmt. Das Ganze angeführt von erfahrenen Spielern wie Alex Bartha, wie Marco Novak. 2 junge Torhüter dazu. Das finde ich gut, das macht Spaß. Das ist trotzdem überraschend tatsächlich und ist ein guter Saisonstart von der DEG. Und tatsächlich auch die Haie. Und die Haie, ich habe sie noch nicht live gesehen, leider, aber die sind für mich immer noch nicht, wir hatten das, glaube ich, auch in der Konferenz mal, dass du die Haie irgendwie schwer fassen kannst jetzt so vom Kader, vom wie die aufgestellt sind.
Ja.
Aber da ist Grit dahinter tatsächlich. Das ist nicht schlecht, wie die gestartet sind, die ersten 4 Spiele.
Sie finden Wege, ja. Also vielleicht bei der DEG noch mal eins dazu. Ja, die haben einen jungen Kader, aber du hast es angesprochen. Ich finde die Mischung auch interessant. Also da ist schon eine Handschrift zu erkennen, muss man sagen. Sie haben nicht so viel Geld zur Verfügung, aber sie haben wirklich junge deutsche Spieler, die sie mit reingeholt haben, wo sie versuchen einfach, dass sich die entwickeln können. Und das geht jetzt auch zu Beginn in den ersten 4 Spielen, klappt das gut. Sie haben Erfahrung mit dabei. Sie haben den einen oder anderen Import, der zusätzlich eine Stütze sein soll oder auch ist. Und sie haben auch Spieler, und da hast du einen Ehl angesprochen oder auch Eder, bei Düsseldorf, da wo man darauf hofft, dass die quasi den nächsten Schritt machen, dass das ihre Saison wird letztendlich, da wo der Stern wirklich komplett zum Leuchten kommt. Und dementsprechend, wenn ich jetzt mal sage, es hat vor der Saison, haben viele gesagt gehabt, Düsseldorf, der Kader und Krefeld, das sind für mich die 2, die da unten reinkommen. Da muss ich sagen, das ist ein großen Unterschied, einen ganz, ganz großen Unterschied sehe ich da, weil bei Düsseldorf sehe ich eine Handschrift in diesem Kader. Da erkenne ich, was die machen möchten. Da erkenne ich auch die Idee. Und natürlich, du brauchst immer Glück. Du musst vom Verletzten sorgen, musst dir frei sein und so weiter und so weiter. Aber da ist was dahinter, während das andere zusammengewürfelte Mannschaft ist, die aus sehr vielen Nationen kommt und die für mich, wenn ich drauf schaue, keinen Sinn ergibt. So schaue ich auf eine Mannschaft drauf. Also, wo sehe ich was, wo sehe ich nichts? Und wenn ich jetzt zurückkomme, da, wo der Basti gerade aufgehört hat, bei Köln, da ist für mich zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Mann. Den würde ich mir holen, egal wo ich wäre, ob ich der Letzte wäre in der Tabelle oder der Erste, Tureson. Das ist für mich ein Spieler, den hole ich rein und ich bin fest davon überzeugt, dass der eine Mannschaft besser macht durch die Art und Weise, wie die Eishockey spielt. Der kann Tore schießen, ja, aber die Art und Weise, wie er sich einsetzt, du kannst ihn in Unterzahl brauchen, du kannst ihn in Überzahl hernehmen.
Also du meinst, dass er in jeder Mannschaft eigentlich funktionieren würde?
Er hat eine Geschwindigkeit, ja, und er hat ein Mindset. Der ist ein Spieler, der bringt dich weiter. So einen Spieler sehe ich zum Beispiel jetzt bei Krefeld nicht, um jetzt mal kurz so kleine Unterschiede herzumachen, bloß wie ich auf den Kader schaue. Und deswegen, KEC, ja, ich schätze ihn auch besser ein. Mein großes Fragezeichen war wirklich da die Torhüterposition. Poggi, bis jetzt hervorragend. Ja. Letztes Jahr schwierigeres Jahr, nicht so konstant. Und wie sie natürlich damit umgehen, wenn du jemanden verpflichtest wie Hoeles, der, wo man davon ausgeht, dass der eigentlich die Nummer 1 sein soll in der Verteidigung, jetzt aber durch eine Knieverletzung wahrscheinlich möglicherweise das ganze Jahr nicht mehr spielt, da fehlt da was in der Abwehr natürlich, ja, und das waren für mich so Fragezeichen, die ich nicht einschätzen konnte. Das gibt es in jedem Kader. Aber ja, definitiv ist Düsseldorf eine der Überraschungen.
Da drängt sich mir aber dann die Frage auf, Jungs, an euch gestellt, so ein Projekt oder so eine Idee, du hast es Idee und Gedanke, der dahinter steckt bei Düsseldorf. Wie wichtig wäre das vielleicht auch fürs deutsche Eishockey, dass so ein Gedanke, so eine Funktion, wie sie da probiert wird, dass das funktionieren kann, mit Hinblick auf ja ein bisschen mehr Traute in den Nachwuchs, ihr habt es schon angesprochen, weil wir sind ja jetzt in einer sehr spannenden Saison mit dem Abstieg, mit der Abstiegsmöglichkeit.
Ja, das ist definitiv in Anführungszeichen riskant, was es eigentlich nicht ist. Du musst einfach auf die Leute vertrauen. Und es ist ja auch schade.
Aber es könnte ja auch mal ein Zeichen setzen, dann, oder? Wenn das richtig gut funktioniert.
Die DEG macht das ja nicht zum ersten Mal. Mhm. Die haben das ja vor 6, 7 Jahren, als Christoph Kreuzer dann übernommen hat, als auch das Geld weniger wurde, hat man diesen Aufbau ja schon mal gemacht mit jungen Spielern und hat da gute Jungs rausgebracht, wie Danny Fischbuch damals. Wer war da auch noch dabei? Manuel Strodel war da dabei. Da waren ein paar, die jetzt etablierte Nationalspieler oder DEL-Spieler auch sind. Und da hast du natürlich immer wieder dieses Ding, warum eigentlich nur in der Not? Warum nur, wenn es finanziell jetzt nicht mehr so rosig aussieht? Warum ist das nicht normal, eine Mannschaft so zu formen?
In auch der ein guter DL? Gedanke, ja. Mhm.
Es wird mehr.
Es wird mehr, keine Frage.
Es wird mehr, keine Frage. Hat auch was mit der U23-Regel insgesamt zu tun. Und auch da zum Beispiel.
Weil 3 auf dem Bogen stehen.
Um mal jetzt, genau, ja. Richtig. Um da mal jetzt vielleicht auch mal einen Sprung ganz kurz zu machen nach Straubing. Da ist Samanski. Der hat schon 2 Treffer erzielt. Der ist U20 noch.
Ja, ich habe den gestern gesehen live. Der ist richtig gut. Der fällt wirklich auf. Also der kann auch einen Impact haben da auf Dauer. Und wenn du siehst, dass der jetzt gerade mal 4 DEL-Spiele absolviert hat, der will, der kann. Das ist einer, der da nicht nur mitläuft und halt sagt, Scheibe über die Rote, hau rein. Nee, der probiert was, der traut sich was. Also das ist auch einer, den kannst du richtig gut anschauen und der hat enormes Potenzial.
Mhm. Er hat gewisse Geschwindigkeit auch, muss man sagen, also die er draufbringt. Natürlich ist es immer stark, wenn man dann anfängt und gleich trifft. Aber da muss man auch sagen, der kommt natürlich auch von einem guten Jahr in der zweiten Liga. In Ravensburg letztes Jahr über 20 Punkte gemacht. Also da hat er natürlich schon ein bisschen das Selbstvertrauen und gesagt, nicht bloß, ich stelle mich da rein und will nicht spielen, sondern der hat schon gespielt. Ja. Und auch bei den U23-Spielern, Wohlgemuth zum Beispiel, nach Mannheim gegangen, ist da momentan mit 3 Punkten ganz vorne in dem Team. Genauso Ehl, den hast du auch angesprochen, der auch schon 1 Treffer, 2 Assists für die DEG. Also das sind schon junge Spieler, finde ich, insgesamt, die sich zeigen. Bisher.
Ich war gestern beim ersten Ligator von Philipp Wareka in München, erstes Tor gemacht. Der hat mit Frankie Mauer einen klasse Zuspieler. Die haben unglaublich Geschwindigkeit. Das kommt natürlich dann auch immer darauf an, was macht der Trainer mit dir? Sagt er einfach, okay, U23 ist meine 4. Reihe, rumpelt ein bisschen, haut die Scheibe aus dem eigenen Drittel raus, schaut, dass er sie vorn tief spielt und geht wechselt, oder lässt er die spielen? Und auch ein Philipp Wareka ist in der spielerischen Linie. Das ist keine Rumpellinie, sondern der soll spielen. Der muss auch mit den Mitspielern, die er hat, spielen. Und ich glaube, das ist natürlich auch ganz wichtig. Setzt dich der Trainer ein als der Spieler, der du bist, deiner Charakteristik entsprechend? Oder wie es halt früher oft war, ja, wenn du jung bist, erstmal 4. Reihe rumpeln. Vielleicht verlernst du dann auch deinen Stil, der dich eigentlich ausgezeichnet hat, um dich einen guten Spieler zu machen, um in die DEL zu bringen. Das passiert ja auch oft, aber das ist sehr trainerabhängig, aber ich sehe da viele Spieler, die eben auch von den Coaches gut eingesetzt sind in der Art und Weise, dass ihrer Spielweise auch entspricht. Mhm.
Meister vielleicht noch ein Satz zu den Eisbären Berlin mit 2-2 gestartet, 2 Siegen, 2 Niederlagen. Du hast sie ganz am Anfang gesehen, jetzt haben sie auch nochmal ein bisschen deutlich verloren gegen die Adler.
Ja, aber da muss ich auch sagen, es ist 3-0 Ausgang, aber das Spiel, eigentlich muss Berlin da im zweiten Spielabschnitt mindestens 1 oder 2 legen, vielleicht sogar 3. Also Da waren wirklich super Chancen mit dabei. Da haben einfach nichts reingemacht.
Das ist ja bei beiden Niederlagen, war gegen München auch so ein
Eröffnungsspiel. Ja, nichts reingemacht und sonst läuft es. Ich meine, allein Nöbels könnte eigentlich, der ist jetzt momentan schon wieder in 4 Spielen bei 3 Toren, 4 Assists, also 7 Punkte. Der könnte ohne Probleme, wenn man diese, wenn man das München-Spiel dazu macht und Mannheim, der könnte bei 7 Tore und 7 Assists sein. Also, ernsthaft jetzt. Also das ist unglaublich. Ja. Es ist unglaublich, wie diese Reihe auch mit diesem Byron funktioniert jetzt. Also der hat da gestern auch ein paar Pässe geschlagen, dieser Byron. Diese Reihe macht wirklich so viel Spaß beim Zuschauen, das ist beeindruckend. Also
mit Leo Föderl als dritten Mann.
Wie sich die gut verstehen, wie die dieses Dreieck im Angriff immer bilden, einer links, einer rechts, einer hoch, wie die angreifen, sie Scheiben zum Teil mit No-Look-Passes zuspielen, von hinten raus den schnellen Pass. Also das ist wirklich, da muss ich wirklich sagen, da schaue ich schon rein, allein wegen denen. Am Anfang war es für mich ein bisschen das Fragezeichen, wie geht die Reihe ohne Reichel? Ist ja auch nicht so ohne weiteres, dass du ein ganzes Jahr mit einem zusammenspielst und dich auch privat vielleicht gut verstehst, dass dann der Nächste kommt und klickt. Aber man muss sagen, der Byron da drin momentan mit Föderl und Nöbels gefällt mir außerordentlich gut. Und meiner Ansicht nach, um jetzt zurückzukommen, ja, die haben vielleicht nur 2 Siege. Aber das hat einfach auch was mit der Torausbeute zu tun gehabt, mit der Chancenverwertung gestern. Und dementsprechend finde ich Berlin auf einem sehr guten Weg. Ich sehe die Handschrift von Aubin bei den Siegen, wo sie gewonnen haben, haben sie auch die entscheidenden Treffer gemacht. Ja, gegen 2 Große.
Das ist was, was sich auf Dauer durchsetzen wird.
Aber ich glaube auch, muss man nicht Angst haben.
Der Neuling hat auf jeden Fall schon mal gewonnen. Bietigheim Steelers sind also dementsprechend schon mal angekommen in der deutschen Eishockeyliga mit einem Erfolg. Das ist schon mal gar nicht so unwichtig direkt zu Beginn. Aber werden sicherlich insgesamt auch dann einen schweren Gang haben in der Saison. Man stellt aber auch schon fest, wenn ich jetzt so früh meine 4 Spiele absolviert in der Tabelle und du guckst auf die Tabelle. Ja, was?
Die haben erst 3, Bietigheim.
Die haben erst 3, genau. Ja, genau wie Augsburg auch zum Beispiel, richtig. Aber Schwenningen und Krefeld erstmal unten, vor allem Krefeld, ihr habt es schon angesprochen, die haben schon auch wieder 18 Gegentore, ne? Die haben schon.
Da kommen wir zu dir, zum Tennis. 3, 6, 4, 6, 0,
6, ja, genau. Relativ klar. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, es waren immer 6 irgendwie. Es war so ein Sixpack, aber ein anderer, den man sich wünscht. Das macht schon wieder Sorgen, aber ihr habt es auch schon kurz eben ein bisschen angesprochen, Goldi, du meinst auch nicht so klares Bild zu erkennen. Auf den ersten Eindruck erstmal.
Naja, also bei Krefeld muss man jetzt schon mal sagen, also
ja, es nimmt ja, ich wollte nur sagen, es nimmt 18, ja schon wieder Euphorie raus. Ne? Ja, also die Fans haben diese Saison miterleben müssen, die letzte, dann denkst du, okay, jetzt Neuaufbau, wir sortieren uns nochmal neu und du startest erstmal so, das nimmt ja unglaublich Euphorie auch von den Fans Siegen jetzt.
Aus 38 Spielen letztes
Jahr. Also. Genau, und dann kommen jetzt wieder Fans hinzu und du startest erstmal so, das nimmt natürlich extrem viel Schwung weg.
Ich könnte dir jetzt was vorlesen von einem Fan aus Krefeld,
wenn du lesen
der mir was geschrieben hat. Das geht aber, das wird jetzt ziemlich lang dauern, aber da geht es einfach darum, dass der seit 2001 Riesenfan von Krefeld ist und in 2 Monaten hätte er sein Jubiläum, war live im Stadion, bla bla bla, es geht relativ weit. Und der hat das Spiel verlassen gegen Köln. Jetzt sind wir erst am 3. Spieltag und ich muss sagen, ich verstehe es. Es ist halt außenrum sehr viel Unruhe. Ich sehe diese Handschriften nicht im Kader, muss man sagen, und dann kriegst du 18 Gegentore. Und wenn du die, ich habe mir das mal alle angeschaut, wir haben sie in der Konferenz gesehen, aber wir haben es danach noch mal alle angeschaut, diese 6 Gegentore, das sind 6 haarsträubende individuelle Fehler, zum Teil im eigenen Drittel, meistens im Aufbau mit Fehlpass, zum Teil in der neutralen Zone und das Schärfste, also das, nicht Schärfste, aber das Krasseste war, sie fahren 4-1 Konter, das war der erste Treffer von Köln, sie fahren 4-1 Konter, 4 Krefelder fahren Konter, verhauen diesen Pass, lassen sich auskontern, 3-1 in die andere Richtung und dann fällt das 1-0. Also, da muss ich einfach sagen, wenn ich mir das so anschaue, das Spiel, da kenne ich die Handschrift auch nicht von der Spielweise. Und wenn man jetzt in der Zeitung liest, der Geschäftsführer oder der General Manager
von oder der Krefeld, Torwarttrainer.
Ja, genau. Oder alles in einem. Der zählt jetzt Clark Donatelli an. Ja, gut. Verstehe ich. Muss ja irgendwas nach außen machen. Also die haben jetzt mal spielfrei gehabt am Sonntag.
Genau.
Aber auch da... Du holst Donatelli, du holst unterschiedliche Mentalitäten von Spielern rein, die unterschiedliche Spielweisen haben. Dann holst den Co-Trainer rein, der eine Ikone ist in Russland, aber der ja von der Art und Weise, Spielverständnis zu haben, ja ganz, ganz was anderes ist als wie kanadisches Eishockey. Also normalerweise... wenn man es mal ganz hart anschaut, war ja das kanadische Eishockey lang, man haut die Scheibe weg und läuft nach und holt sich zurück. Mhm. Hat sich natürlich verändert. In Russland war es eher so, da sind 5 Spieler am Eis und jeder bräuchte eine eigene Scheibe, weil er die nicht mehr hergibt. Also jetzt übertrieben, ja. Aber das ist reiner Scheibenbesitz, war das über Jahre hinweg ursprünglich aufgebaut, wo das herkommt. Dann holen die einen Co-Trainer mit Zakharkin, der Ehrentrainer ist von der russischen Nationalmannschaft. Und der Cheftrainer weiß es gar nicht. Der wird von einem Reporter gefragt und er sagt, und, was sagst du, dass du den gekriegt hast? Mir hat keiner drüber gesprochen. Und genau das ist so ein bisschen sinnbildlich für mich, auch wie Eishockey gespielt wird.
Und die nächste Frage, wo ist der?
Wie die Mannschaft zusammen ist. Jetzt war er an der Bank unten das letzte Mal. Aber ich weiß nicht, hat man da jemanden cool, damit man schon jemanden hat, wenn man den anderen rausschmeißen kann? Oder was möchte man machen?
Also, soll das ein Supervisor sein und der andere weiß es gar nicht?
Ich weiß es auch nicht. Und wir haben auch gesagt gehabt, das große Fragezeichen, dann höre ich jetzt hier auch auf, aber das große Fragezeichen Bellof im Tor, der war letztes Jahr eigentlich zu schwach für die Liga, wenn ich es jetzt mal hart sagen würde. Ja? Also er war nicht konstant und du brauchst einen Rückhalt. Wenn du so eine Mannschaft hast, brauchst du einen Rückhalt, du brauchst einen Torhüter, der überragend ist, der über sich hinauswächst und der eigentlich alles hält. Und das war er auch nicht. Und dann fehlt natürlich auch der Rückhalt. Und wenn du nach 3 Spielen dann auch schon kaum noch Selbstvertrauen hast, dann musst du aufpassen, dass die Abwehrspirale dich nicht so reindreht, dass du nachher irgendwo im Gulli drunter gar nicht mehr raussiehst.
Du eigentlich alle 3 Torhüter jetzt schon gespielt hast und ja, alle 3 wurden da schon eigentlich rausgeschossen aus der Kiste. Das
ist gefährlich.
Ja.
Ist eine gefährliche Geschichte. Also ich meine...
ja, das stimmt, weil Nikita Kwap und Schiedin haben auch schon gespielt.
Ja, ja. Das ist schon was anderes. Ich meine, ja, Bietigheim hat mit 5 Toren vielleicht die wenigsten der Liga, aber ich glaube, dass da ist noch ein anderer Twist dabei. Da kann noch was passieren. Also da traue ich den viel mehr zu.
Ja, die gehen ja auch nicht mit diesen Sprüchen rein, mit denen in Krefeld.
Ja, das kommt ja noch dazu, aber das höre ich ja gar nicht.
All-Zeit-Manager oder Omni-Manager da rumgegangen ist, der hat auch, die haben ja richtig Geld ausgegeben. Also darf man auch nicht vergessen, die haben Spielern aus der schwedischen Liga richtig gute Angebote gemacht. Also da sind ein paar gekommen, die auch richtig Geld verdienen da. Aber das ist alles was anderes. In Bietigheim geht man natürlich ganz anders rein. Schwäbisch. So ein bisschen und sagt, hey, wir freuen uns einfach, dass wir in der DEL dabei sind. Und alles andere als der Abstieg wäre eine Riesenüberraschung und da macht man sich auch keinen Druck. Ich habe die jetzt auch gesehen, ich habe die auch diese Woche wieder. Was mir da gleich aufgefallen ist, tatsächlich, die sind kurz. Und Danny Noh spielt da fast ausschließlich mit 3 Reihen und das merkst du in jedem letzten Drittel bei denen. Dass da die Power fehlt über die kompletten 60 Minuten. Ich glaube, das ist der große Unterschied, also auch von DEL 2 jetzt zur DEL. Die haben viele, viele Spieler mitgenommen, die das auch verdient haben, weil sie mit den Steelers da aufgestiegen sind und alles. Ich glaube nur, weil du hast ja keinen Sprint, sondern du hast einen Marathon. Und wenn du nach 3 Spielen schon siehst, dass da das letzte Drittel immer ein gewaltiges ist für Bietigheim, wo die sich echt schwer tun, überhaupt aus der eigenen Zone rauszukommen, beziehungsweise offensiv noch irgendwas zu kreieren, das ist schon verdammt früh in der Saison. Da wirst du ja auf Dauer wirst du enorme Probleme.
Die noch lange ist mit 52 Spielen, genau.
56.
56, Entschuldigung, ja, natürlich, eine Mannschaft mehr, nämlich die Bietigheim Steelers, macht ja Sinn.
Weil wir auch noch jetzt, wenn wir gerade von unten ein bisschen sprechen, müssen wir Schwenningen schon noch auch nennen. Die haben jetzt 3-mal hintereinander mit 2-1 verloren, ganz knapp. Haben da aber auch eigentlich ihre Chancen, sind immer verdammt knapp dran. Was da ein bisschen auffällt, ist, das Powerplay funktioniert nicht wirklich. 2 Powerplay-Treffer nur bei 17 Möglichkeiten, das sind irgendwas mit 11%. Und ich glaube, nicht jeder Spieler ist voll ankommen. Also, wenn man uns erinnert, der Patrick Lund, der wurde ja wirklich angekündigt als Rakete, der hat bis jetzt noch keinen Scorerpunkt. Ja, aber das kann alles passieren. Aber ich glaube, da bei Schwenningen, da ist man immer nah dran, aber du brauchst natürlich auch die Erfolgserlebnisse. Und die waren jetzt natürlich dann 3-mal mit so einer knappen Niederlage und nur einem Tor erzielt, nicht zwingend für
den Spieler. Das ist mal auch in Schwenningen, da lächzen die halt mittlerweile in seinem DEL-Wiedereinstieg von den Wild Wings. Ist man eigentlich fast nur unten rumgedümpelt. Letztes Jahr war man dann relativ nah dran an den Playoffs. Mhm. Und ich glaube, mit dem Kader, wie der sich liest, erwartet natürlich ganz Schwenningen da schon, ja, dass du da mindestens um Platz 10 mitspielst. Aber ich glaube, das werden die auch. Da sind die mir insgesamt zu gut.
Ich bin insgesamt sehr gespannt. Es passiert ja ganz relativ schnell. Dienstag haben wir einen Spieltag, Mittwoch haben wir schon einen Spieltag, sehr interessante Begegnung. Und Donnerstag ist dann wieder das First Row Live-Spiel, am Freitag die Konferenz. Also da wisst man schon mal deutlich mehr. Da haben schon mal alle so fast 10% gespielt. Ja, der Saison so ist dann schon fast um. Ja. Und wenn du dann mal so drauf schaust, und schaust dir jetzt mal nur Krefeld an, die spielen dann am Donnerstag gegen da zu Hause gegen Iserlohn.
Die spielen jetzt in Mannheim.
Und dann spielen sie genau erstmal zuvor am Dienstag in Mannheim. Also spannend, wie die Geschichte bei denen weitergeht.
Bei uns geht die Geschichte auch weiter.
Tabellenzweiter.
Mit dem Tabellenzweiten. Ja. Wir haben es ja angekündigt, wir haben unseren Gast aus dem Hause Wolfsburg, der Chef der Grizzlies. Ich glaube, da callen wir mal durch. Ich wollte jetzt euch auch gerade noch...
Ja, bitte? Lass mal ein bisschen was sagen. Das ist schon ein bisschen Überraschung, finde ich. Also ich meine, dass die jetzt Zweiter sind da oben, die haben in jedem Spiel gepunktet, aktuell. Und was wirklich auffällt, auch wenn du da drauf schaust, 13 zu 5 Tore in 4 Spiele. 5 Gegentore nur bekommen. Also da ist nicht nur Strahlmeier und Pickert mit überragenden Werten, also Pickert mit über 94% Fangquote, Strahlmeier mit 96,8 aktuell.
Haben jeweils beide zwei Spiele gemacht.
Genau. Mhm. Sondern es fällt vor allem auch eine Reihe auf. Also diese Reihe, die da zusammengestellt wurde von Stewart, mit D'Souza, der neu gekommen ist aus Schweden, Mingoya, der neu gekommen ist aus Finnland und mit Anthony Rack, der schon da war, die punkten hervorragend. Also 7 Tore.
Mingoya Topscorer aktuell mit 8 Punkten in der Liga.
Ja, 7 Tore haben die nur erzählt, die Reihe von 13. Also über 50% kommt aktuell von einer Reihe.
Jeder Torhüter ein Shutout, also ein zu Null-Spiel schon nach 4 Spieltagen.
Ja, das ist da schon, läuft vieles gut.
Ja, das läuft nicht so schlecht. 2 Spiele hintereinander ohne Gegentor.
Auch das Spiel von gestern, also wo wir jetzt aufzeichnen, war es gestern. Er ist 4-0 in Bietigheim. Ja, wollen wir durchklingeln, weil ich wollte euch gerade auch noch die Frage stellen. Wir haben in der ersten Sendung, in unserer ersten Podcast-Ausgabe auch über die neuen Regeln gesprochen, wie sich das vielleicht bemerkbar gemacht hat. Aber das können wir natürlich auch mit Mike Stewart besprechen, ne? Wie
der das so wahrgenommen hat. Ja.
Oder so, ja.
Wie du Lust hast.
Sesh. Komm, dann rufe ich doch mal hier die Nummer auf. Vorbereitet, wie ich bin, habe ich es natürlich noch nicht eingegeben.
Ich komme in der Zwischenzeit noch mal kurz auf die Wahl. Ich habe das so jetzt ein bisschen abgebrochen, nicht, weil ich nicht drüber reden wollte, über die Präsidentenwahl, ja. Nicht, weil ich nicht drüber reden wollte, sondern
es ist für mich die Kanzlerinnenwahl.
Nein, ja. Das ist für mich nur schwer vorstellbar. Ich kann mir das wirklich schwer vorstellen und wenn ich was nicht weiß, dann ist es auch schwer, drüber zu reden. Ja?
Also aber ich jetzt wird es doch, oder was?
Ja, ich möchte schon noch mal kurz einordnen. Ich wollte es danach schon fast sagen.
Man hätte uns aber gerne nach St. Petersburg schicken können, um das mal
die
genau
zu beobachten. Die Stadt ist schön. Ja. Ja. Aber ich finde das echt schwierig. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie man 81 Länder, ich kann mir ja kaum 8 Namen merken. Ich persönlich, wie 81 Länder kommen irgendwelche Präsidenten, dann musst du denen was vom Pferd erzählen, was du im Welteishockey machen möchtest. Das ist schon eine Herausforderung.
Und was du dem auch in seinem Verband natürlich
ja, hilfst, versprechen. Wie du dem hilfst. Und dann gibt es ja natürlich auch Nationen drunter, die wenig Eishallen haben. Da muss ein Südafrikaner natürlich auch eine Perspektive geben und Umweltsachen reinbringen, wie es momentan auch gefragt ist und wo es ankommt drauf. Und Frauen-Eishockey und so weiter. Da musst du echt omnipräsent unterwegs sein. Also ich bin sehr gespannt auf diese Wahl und natürlich viel Erfolg für den Franz.
Man macht auf jeden Fall ein paar Reisekilometer, da bin ich mir sicher.
Darf ich jetzt anrufen?
Darf ich jetzt anrufen oder wolltest du noch irgendwie...
Du kannst auch zwischendurch anrufen.
Ein anderes Thema
nochmal auf.
Ja, Wahnsinn.
Ich war eigentlich am roten Teppich.
Ich lass klingeln.
Ich wollte
da möchte er gern hin. Da
ich wollte beim Deutschen Fernsehpreis noch was nachfragen. Nachher. So.
Mike?
Servus.
Ja, hier ist die Eishockey-Show. Rick, Sascha und Basti, grüß dich.
Servus, Basti. Alles hey. Klar.
Schön, Sorry, servus. Schön, dass du Zeit für uns hast. Ihr seid gerade vom Eis gekommen noch, nach dem fulminanten Sieg in Bietigheim und habt jetzt alles erledigt für eine Woche, die ja auch wieder viel Eishockey verspricht, oder?
Ja, das stimmt, aber wir spielen gegen Schwenningen morgen hier zu Hause. So, es geht weiter.
So ist es, so ist es. Geht's euch oder geht's dir denn gut? Bist du denn schon ein richtiger Wolfsburger? Bist du schon ein Grizzly vom Kopf und bist du schon angekommen in der Autostadt?
Ja, durch und durch. Ich meine, es war relativ leicht. Ich war oft hier als Gegner, ne? Aber ich habe nie gewusst, dass die Bedingungen hier in Wolfsburg so gut sind. Von Kraftkammer bis zum Kabine, Technologie, alles Mögliche, es war richtig leicht. Ich meine, natürlich eine neue Mannschaft zu übernehmen, ist ab und zu problematisch, aber es ist ein Prozess. Aber ganz ehrlich, das Management hier und die Geschäftsstelle, die haben es ganz, ganz easy gemacht.
Stewie, bevor wir mal ein bisschen anfangen, über Wolfsburg zu reden, mich würde schon interessieren, wie war denn das für dich? 1,5 Jahre ohne Eishockey. Das letzte Mal, wie du Trainer warst, das war vor Corona. Es hat sich ja schon viel geändert. Betrifft es deine Arbeit jetzt, dass du siehst, da hat sich wirklich was getan? Oder sagst du so, nee, eigentlich ist alles beim Alten?
Das ist eine gute Frage, weil ich meine, die ganze Welt war betroffen von Corona. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig das war, durch die Corona-Eishockey-Saison zu gehen. Aber andersrum, ich bin angekommen und das war noch ein Thema. Noch ein paar Wochen, unsere Vorbereitung war schon unterbrochen sozusagen, weil wir hatten drei Fälle hier in Wolfsburg gehabt. Und meist, wir haben ein paar Spiele absagen müssen und wir haben mit vielleicht 10 oder 11 Spieler trainieren dürfen. Es ist noch immer ein Thema. Aber durch die verschiedenen Protokolle und alles drum und dran, wir haben es gut gemanagt und es hat uns nichts gekostet. Und die Jungs, ich meine, die Spieler selber, die wissen genau, was zu tun ist und wir sind ganz vorsichtig und wir haben unsere Hygieneprotokolle und alles. So, ich meine, es ist, wie es ist und wir machen das Beste raus und wir können jetzt in der Zwischenzeit, wir haben gut trainiert, wir haben gut gespielt und wir sind auf einem guten Weg.
Stuy, wer dich schon länger kennt oder deinen Weg auch verfolgt hat, du warst Spieler, du warst dann relativ schnell Trainer, dann viel Erfolg gehabt in Augsburg, weniger Erfolg in Köln und dann eben, Rick hat es gerade angesprochen, auch diese Pause. Wie wichtig war das für dich persönlich auch, dass du gesagt hast, mal so eine kleine Auszeit ist wichtig und inwieweit hast du diese Zeit genutzt, um dich vielleicht auch in deinem Job als Coach weiterzuentwickeln, obwohl du eben nicht trainiert hast?
Ja, Basti, eine gute Frage. Ich meine, als Mensch, ich bin, Haufen Geduld habe ich nicht. So, wir wollten sofort wieder arbeiten, aber nach einer gewissen Zeit und die Schwierigkeiten durch Corona, ich habe Geduld zeigen müssen. Und letztendlich, es hat mir gut getan. Ich habe Haufen Zeit mit der Familie verbracht. Die Situationen und Zustände waren nicht optimal, wie hier in Europa, Kanada, egal wo man war. Aber Zeit mit Familie hat mir gut getan. Ich war viel auf der Ranch, ich war hier in Europa, hin und her bin ich geflogen und letztendlich, ich habe einen Weg gefunden, um mich auszuruhen, aber auch im Eishockey involviert zu bleiben und einfach gewartet auf die nächste Chance. Und ich war überhappy, einfach die Chance hier in Wolfsburg zu bekommen, weil es ist nicht ohne, es gibt nur heuer 15 Trainer in der DL und das Timing muss passen und hoffentlich du kommst in eine gute Situation. Und alle diese Faktoren haben eine Rolle gespielt in meiner Entscheidung, nach Wolfsburg zu kommen. Und wenn ich ehrlich bin, ich sehe es als eine Ehre, im Eishockey zu arbeiten und hier in Wolfsburg für den Grizzlies zu arbeiten. So, das zur Seite. Dann, es geht dann, weißt du, an die Sache. Und dann, wir haben eine Vorbereitung organisieren müssen und Spielerverpflichtungen organisiert und das und jenes im Hintergrund, der logistische Seite, das ist genau, was man so schnell vergisst, weil den Alltag auf dem Eis zu trainieren und Showtime, wenn das Spiel endlich losgeht, das ist das Feine von das Trainerjob, aber im Hintergrund, alle die Büroarbeit, das vergisst man. Und ich war schon ein bisschen eingerostet, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben einen Weg gefunden und mit meinem neuen Trainerstab, Gary Schuchak und Tyler Haskins, wir arbeiten gut zusammen und mit Jonas Forsberg, unser Goalie-Coach, er ist hier bei uns und ja, wir haben uns auch, es ist nicht nur ein Spieler, es gibt einen Haufen Aufwand, einfach das ganze Show auf dem Eis zu präsentieren, aber wie gesagt, mit guten Leuten kannst du viel schaffen und wir genießen die Zeit zusammen.
Und jetzt ist das ja ein Job in Wolfsburg, der nach einem erfolgreichen Jahr bei den Grizzlies für dich kommt. Also als Vizemeister ist ja die Latte relativ hoch. Wäre fast sogar ein Titel bei rausgesprungen. Das war ja gar nicht so weit weg für die Mannschaft, damals von Pat Cortina gecoacht. Ihr seid super gestartet jetzt auch direkt rein. Also ich glaube, das hilft ja immer. 4 Spiele, 10 Punkte. Wie weit ist für dich die Mannschaft schon mit der Art, wie du auch Eishockey spielen lassen möchtest? Weil das war ja auch in Wolfsburg letztes Jahr ein relativ großes Thema, dass man erst so im Laufe der Saison, ich sag mal, auch ein Eishockey hat spielen lassen, was dann auch Fans ein bisschen mehr gefallen hat als zumindest der Beginn. Und deine Art ist ja auch durchaus defensiv, aber auch physisch, aber natürlich auch den offensiven Part überhaupt nicht zu vernachlässigen.
Ja, das stimmt, Bandy. Und Ich meine, erstens, Pat Cortino ist ein Top-Hockey-Coach. Aber jeder hat seinen eigenen Stil. Und für mich, ich meine, als Mensch, ich habe das schon gesagt, ich habe eine Geduld und das sieht man, wie meine Mannschaften Eishockey spielen. So, die Umstellung war nicht ohne, weil die Jungs haben 2 Jahre lang oder sogar 3 Jahre ein anderes System gespielt. Und ich weiß aus der Vergangenheit, dass über Nacht passiert gar nichts. Man braucht Zeit. Und ganz perfekt ist es noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn man gewinnt, man kauft sich Zeit sozusagen. Mhm. Und Spiel zu Spiel, ich sehe Verbesserung in meiner Mannschaft und letztendlich, das ist genau, was ich sehen will. Mein Fokus liegt nicht an, also am Ende der Saison, wo stehen wir? Mein Fokus liegt an, wie entwickeln wir uns? Wie schnell können wir dieses Spielsystem verinnerlichen? Und dann, für mich das Nächste, so das ist grob gesagt, und ich will auch grob gesagt, dass ich möchte die Entwicklung von meiner Mannschaft durch die ganze Saison spüren und sehen. Aber dann andersrum, mein Fokus liegt an der nächsten Partie. Ich weiß es nicht ganz ehrlich, in 2 Wochen, ich habe keine Ahnung, gegen wen wir spielen. Ich weiß nur morgen, dass wir gegen Schwenningen spielen. Und da liegt mein Fokus und der Fokus von meiner Mannschaft. Und ich glaube, dadurch, du kannst präsent bleiben. Und nochmal, das ist nur meine Philosophie und die Jungs lernen das erst kennen. So, das ist auch ein Prozess. So, wir nehmen das Tag zu Tag, Spiel zu Spiel. Und es gibt Klischees, es gibt einen Grund. Es gibt Eishockey-Klischees. Und das ist einer davon. Aber wir nehmen es einfach, als es kommt. Und wie wir spielen wollen, das steht auf der ersten Stelle. Und in der Zwischenzeit, wir haben gut gepunktet. Und es ist schön und gut. Aber das ist jetzt in der Vergangenheit. Und wir müssen auf der Zukunft jetzt fokussieren.
Aber Stuart, lass mal trotzdem sprechen. Das ist ja schon, wie es gelaufen ist, ganz gut. Da gibt es ja viele Gründe, warum es auch so gut läuft. Was fällt dir persönlich am besten? Torhüter haben hervorragende Zahlen. Du hast bloß 5 Gegentreffer. Die Reihe, die neu ist mit D'Souza, Rec und Mingoya, funktioniert super. Für was bist du vielleicht nach den ersten paar Spielen am meisten stolz?
Ich würde sagen, wahrscheinlich wie schnell der Mannschaft zusammengekommen ist, weil wir haben neue Spieler im Team gebracht und die haben sich schnell integriert. Und als Trainer, du stehst ein bisschen als Außensteher und du willst nur beobachten, sind die neuen Spieler akzeptiert in der Mannschaft und andersrum akzeptieren die Mannschaft und das ist relativ schnell gegangen. Ich würde auch sagen, ich meine, mit 2 solider Goalies, man kann Eishockey-Partien gewinnen. Und aber auch dazu unser Commitment zum Team Defense. Und die Saison ist noch jung, aber unsere Verteidiger arbeiten sehr gut. Unser Backchecking von unseren Stürmern, das ist Team Defense. Es ist nicht nur, dass unsere Verteidiger spielen Defense und unsere Stürmer spielen Offense. Es geht hin und her und ich würde sagen, dass wie schnell die Jungs, die haben vom Anfang an, die haben gezeigt, dass die lernwürdig sind. Und dass sie bereit zu arbeiten sind. Und mit dieser Kombination, wir kommen raus und wir arbeiten mit Biss und Leidenschaft. Und das ist ein sehr gutes Zeichen.
Stuart, wenn man natürlich auch weiß, dass das schon relativ frühzeitig feststand, dass du Wolfsburg übernehmen willst und nachdem die Neuen, jetzt Rick hat es auch gesagt, so gut eingeschlagen haben, inwieweit hast du denn auch das Gefühl, das ist schon deine Mannschaft oder inwieweit warst du involviert, dass ein Mingoya, dass ein D'Souza, dass ein Jordan Murray zum Beispiel, ein Darren Archibald, dass die nach Wolfsburg wechseln, sind das Spieler, von denen du sagst, okay, die habe ich gesehen, die möchte ich, da weiß ich oder ich glaube, dass die zu meinem Stil passen, zu diesem Eishockey, das ich spielen lassen will?
Ja, das ist auch eine gute Frage, weil mit Charlie zu arbeiten, das macht auch Spaß, weil ich gehe ein bisschen zurück, er hat ein Fundament hier schon aufgebaut und dann, ich bin mehr oder weniger ein Berater für Charlie, weil er ist der Sportmanager und er ist mein Boss. Aber er wollte meine Meinung hören und wie ich spielen möchte, man braucht eine gewisse, wie soll ich sagen, als Spieler, du brauchst gewisse Qualitäten und diese Spieler haben wir beobachtet. Viele haben wir schon auf unserer Liste gehabt. Und das Timing hat gepasst. Weißt du, ein Archibald raus aus Wien zu bringen. ein Mingoy aus Finnland, ein D'Souza aus Schweden. Wie du sagst, ich meine, die haben zu uns gepasst. Wir haben unser Research gemacht, heutzutage mit Video und diese Online-Plattformen. Du kannst fast jede Partie, Eishockey-Partie der Welt anschauen. Und das hilft auch, vor allem in der Corona-Situation, weil du darfst keine Scouting-Trips machen. So, letztendlich, wir haben diese Spieler zusammengebracht und integriert in unsere Mannschaft und die machen einen anständigen Job. Und das ist alles noch jung. Wir werden unsere schwierige Phasen auch haben. Aber ja, unser Team Defense ist in Ordnung. Wir schießen genug Tore und unser Goalies funktionieren gut. So, wir sollten es jetzt genießen, weil, weißt du, in Eishockey, es geht auf und ab. Und wie man durch die schlechte Zeiten kommt, das ist entscheidend. Weil wenn es gut läuft, das ist easy. Aber man sieht den Charakter von einer Mannschaft und wenn ich ehrlich bin, von einem Trainer und der Trainerstab, wenn es ein bisschen schief läuft, können wir zusammenhalten und wie kommen wir raus aus dem Loch? Und aber jetzt, wir genießen es und wir wollen, dass es weiter so läuft. Und das nur durch harte Arbeit und Fokus, dann wir geben uns wenigstens eine Chance, Eishockey-Partien zu gewinnen.
Ja, weil es natürlich offensiv dann läuft, aber auch defensiv. Ich finde, ihr habt da auch die Physis drin, ne? Also Bastian Degarten, Archibald angesprochen, Björn Krupp, der wieder zurück ist, der ja auch so ein Typ ist, der das Leben so unangenehm machen kann für Gegner. Das ist ja auch dann ein Faktor, ne?
Das konnte das ja, Tui früher auch.
Ja, ja.
Tui, das ist eine alte Frage, die bei mir immer wieder aufkommt tatsächlich. Und ich wollte dir mal öffentlich stellen. In deiner Zeit auch als österreichischer Nationalverteidiger und in der österreichischen Liga, da gibt es ja die Legende des fairen Stockschlags oder des fairen Crosschecks und ich weiß immer noch nicht, wer den erfunden hat, du oder Herbie Hohenberger?
Wahrscheinlich Holmes. Ich habe viel von Holmes eigentlich gelernt. Na, aber damals, ja, das ist eine gute Frage. Na, ich meine, die Zeit in Villach war. Komischerweise, Basti, heute unsere Geschäftsstelle, Christopher, hat mich gefragt, ob wir kennen uns. Und gesagt, Basti war vor 20 Jahren in Österreich unterwegs. Wir kennen uns seit immer und ewig. Aber von Holmes habe ich viel gelernt und ich freue mich, dass er findet seinen Weg in den Coaching-Business auch, weil mit selber unterwegs in der zweiten Liga jetzt, das zeigt, dass er eine gute Arbeit macht auch.
Ja. Einer muss es erfinden, der andere muss es perfektionieren. So kann man es ja auch.
Ja, na, ich meine, damals die Eishockey-Regeln waren ein bisschen anders. Und wir haben die Regeln
selbst gemacht.
Aber das ist ein gutes Stichwort. Regeln. Wir haben ja auch im Vorfeld der Saison über die neuen Regeln gesprochen. Wie ist so aus Trainersicht dein Eindruck? Was hat sich wie verändert? Wie spielt es sich bei den neuen Regeln jetzt in der Saison?
Ja, ich meine, alleine mit dieser Trapezoid für unser Goalies, das ist eine große Umstellung. Ich meine, alle neue Regeln, die reinkommen, die sind eingesetzt, um mehr Tore zu produzieren. So, jetzt als Verteidiger und Tormann zu arbeiten, es ist schwieriger als je zuvor. Aber es kreiert mehr Goals, mehr Tore und das ist genau, was wir unseren Fans anbieten wollen. Und so diese Mischung zwischen guter Defense und trotzdem Offense produzieren, das heutzutage, ich meine, steht auf der ersten Stelle als Trainer. Weil du kannst gewisse Regeln ausnutzen in die Offensive. Weil jetzt ist es verdammt schwer für Verteidiger und Goalies, ihren Job zu machen. Und so der Goalies, aber bis jetzt, ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass wir keine Strafen von diesem, wie sagt man, Trapezoid abseits, mehr oder weniger. Bis jetzt, ich habe keine gesehen. So ich glaube, die Goalies haben das richtig schnell verinnerlicht und die Kommunikation zwischen den Verteidigern und den Goalies sind noch wichtiger als je zuvor. So, die Kleinigkeiten. Und jetzt mit der 3D-Upsides, das ist was Neues. Und es macht unser Spiel noch schneller. Du kannst entscheiden jetzt, auf welcher Seite du den Bullies nimmst, noch am Icing oder wenn das Tor unabsichtlich verschoben wird. Und das produziert mehr Offense, weil das der Center Mittelstürmer, die lieben es auf ihren Backhands, ne? Und so, das gibt mehr Gas für Offense. Und wir wollen das ausnutzen, aus Grizzlies ausnutzen, aber andererseits, wir wollen das verhindern, wenn wir in unserer Zone stehen. So, es gibt es immer ein Hin und Her.
Dann vielleicht nur die abschließende persönliche Frage. Wir beenden das Ganze immer mit so einem humorigen Rausschmeißer. Augsburg, Bayern, gibt's immer gutes Bier. In Köln warst du. Gut, war nicht so viel zu feiern, aber das Kölsch schmeckt dem einen oder anderen auch gut. Hast du schon ein gutes Bier in Wolfsburg gefunden?
Natürlich, natürlich. Und ich bin ein Biergenießer. Und irgendwie, Männer, noch an einem Sieg, das Bier schmeckt immer besser. Nur ein Tick besser. Aber ja, ich habe ein gutes Bier hier in Wolfsburg auch gefunden.
Alles klar. Dann lieben Dank für deine Zeit. Viel Spaß, viel Erfolg für die kommenden Wochen. Ihr habt ja jetzt Schwenningen, während wir sprechen, dann Berlin, Mannheim, München. Das ist ja dann auch ein sehr interessantes Programm für die nächsten Aufgaben für die Grizzlies und für dich als Head Coach.
Na, danke, Männer. Kopf hoch und weiter, gell?
Ja, Stuhl, danke. Bis danke. Bald. Ciao.
Ciao. Ciao. Beste Grüße.
Okay, dir Tag. Ciao, ciao.
So, drauf. Mike Stewart.
Ja. Gut drauf.
Absolut, ja.
Findet ihr auch, dass diese neuen Regeln jetzt schon einen riesen Impact aufs Spiel haben?
Ich
habe jetzt noch keine Torwartstrafe tatsächlich gesehen, wegen diesem Trapez.
Ich finde, dass es weniger Unterbrechungen gibt, aber das ist sowieso was, das, wo man eigentlich so ein bisschen sieht. Ich sehe auch die ganz langen Videobeweise, wo ich ein bisschen Angst gehabt habe vor den Strafen. Es geht alles sehr schnell bisher. Also bis jetzt kann ich über nichts meckern, im Gegenteil. Nee, ich finde eher, dass mehr Zug tatsächlich drin ist, dass die Scheibe mehr da ist, dass es weniger Unterbrechungen gibt und das tut ja eigentlich ganz gut.
Ich finde es immer tatsächlich interessant, und das ist mir jetzt in den letzten beiden Spielen immer aufgefallen, dieser fragende Blick vom Linesman, tatsächlich, wo ist der Mittelstürmer, auf welche Seite will er offensiv das Bulli haben? Das ist so ein bisschen, was so ein bisschen Hektik reinbringt, weil du auch nicht weißt, oft als Linesman, wer macht jetzt das Bulli, wer kommt gerade, wechseln die noch oder so. Aber und du siehst tatsächlich auch, wie es das du gesagt, die Mittelstürmer gehen da immer auf ihre Rückhandseite fürs Bulli auch. Das ist wirklich auffällig.
Ja. Ist aufregend. Wenn wir gerade dabei sind, wenn wir jetzt noch bei dem Thema sind, Wolfsburg, für Freitag schon war so eine kleine Statistik rausgesucht für die
Konferenz.
Für die Konferenz. Wenn es denn dabei bleibt.
Ich habe mich angefickt bei der letzten Konferenz, auch Statistiken, Zahlen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Nein. Und jetzt kommt er mit der Statistik um die
Ecke. Und das ist jetzt wieder so ein Grundsatzverständnis. Und da mache ich gern das ganz große Fass
ja,
auf.
Ja, mach's auf.
Fuck es auch ab. Wie oft er mich da auch bei der WM beschimpft hat. Und du deine Zahlen, dann lass doch mal die Zahlen weg. Du musst auf das Spiel gucken.
Du siehst es, ich habe ein blaues Auge.
So, jetzt habe ich nichts damit zu tun. Also, wenn die Statistik war, jetzt vergleichen wir mal die Statistiken. Jetzt erzähle ich dir meine Statistik, die ich bringe.
Die Goldmann-Statistik.
Deine Statistik war,
eigene Statistik.
Mannheim gegen Nürnberg ist das meistgespielte Spiel der deutschen Eishockey-Liga mit 139 Partien. Kann das sein?
144 jetzt.
Haben sie jetzt 5 gemacht, oder was?
Ist das die Goldmann-Statistik?
143 und die haben ja gespielt am
Freitag. Ist das relevant für den Spieler, der unten auf dem Eis steht? Sag ich persönlich, nein, der weiß es nicht, der interessiert es nicht. Und er war von den 144 Spielen, Spieler, die waren 143 nicht dabei. So, damit ist es für mich nicht. Hört doch mal zu jetzt.
Ja, sich doch mal aus.
Ja, mal ruhig.
Ja, okay, ich bin ruhig.
Ist wirklich interessant.
Also, aber ich will trotzdem
damit,
was sagen.
Damit, ich verstehe doch, dass das nett ist zum Füllen und dass den ein oder anderen
Zuschauer daheim. Für die Zuschauer, nicht für den Spieler. Da bin ich bei
ja,
dir.
Ja, aber für mich, ich bin früherer Sportler. Mir geht das am Arsch vorbei.
Ja,
das interessiert mich nicht. Wenn du mir damit kommst, dann höre ich es und nimm es nicht wahr.
Deshalb
es
würde ich auch so einen Spieler die Frage gar nicht stellen.
Aber. Es geht ja gar nicht, ob du die Frage stellst.
Nehme ich den Sesh noch mit in die Konferenz am Freitag.
Da können wir den Abstand aber nicht mehr halten.
Da brauchst du aber eine Abstand Stunde Vorlauf.
So, jetzt habe ich aber Scoring Streaks, weil das interessiert mich. Das ist das Jetzt und die Zukunft. Ich schaue nicht nach hinten, was interessiert mich? 143 Spiele. Wenn der 143 mal verloren hat, der A-Gegner gegen den B-Gegner, kann im 144. Spiel ganz was anderes sein. Also interessiert es mich nicht. Wenn der aber, und jetzt kannst du sagen, ja Moment mal, der hat einen Streak, als er die letzten 4 Spiele punktet, das heißt aber nicht, der muss im Neuen. Aber beim Streak ist es total interessant, weil heiße Spieler, die heiß laufen, die sind total spannend zu beobachten, wie das weitergeht. Und da können Explosionen sein. Louis-Marc Aubry war ein gutes Beispiel letztes Jahr. In den ersten 15 Spielen nur einen Treffer. Danach hinten raus sich fast tot geschossen mit Toren. Also jetzt übertrieben. Und da habe ich festgestellt gehabt, in diesen ersten 4 Spielen gibt es insgesamt 4 Spieler, die in jeder Partie gepunktet haben. Und das möchte ich bis zum Freitag verfolgen, ob das immer noch so ist. De Sousa und Totorek bei Wolfsburg, in Iserlohn Foucault und da Nationalspieler, der sehr starke WM gespielt hat, München Maxi Kastner, der eigentlich eine defensive Rolle gehabt hat, auch dann in München letztes Jahr eher eigentlich defensiv war, aber jetzt dieses Jahr auch punktet. Und das finde ich sehr interessant. Und das ist eine Statistik, die schaue ich mir als ehemaliger Spieler an, weil das habe ich mir früher auch
angeschaut. Wann beginnt denn für dich ein
Streak? Das habe ich mir früher auch angeschaut. Wenn ich Verteidiger war, wir haben gegen jemanden gespielt, dann habe ich versucht, so herauszufinden, wie hatten der die letzten, wer war der Beste, wer ist der heißeste von denen, der Gegner war. Die haben mehr Selbstvertrauen, wenn die aufs Eis gehen. Und ob der jetzt von den 134 Spielen 7 oder 8 dabei war, habe ich mir nicht angeschaut, weil ich habe das nicht so relevant
gefunden. Aber wann beginnt denn für dich ein Streak?
Das heißt nicht, dass man die Statistik, für den Zuschauer nicht hernehmen darf.
Ich möchte das ja mit den Relationen bringen, ich möchte mich entschuldigen bei euch. Jetzt kommt da ein bisschen runter, aber ist doch herrlich, wenn auch ein Experte wieder heißt, das ist doch schön.
Aber wann beginnt denn für dich ein Streak?
Ab zwei, wenn du 2 Spiele hintereinander punktest, interessiert es mich.
Echt? Bei 2 schon?
Interessiert es mich. Dann interessiert es mich, aber ich schaue drauf.
Herr Lehrer, ich will noch was sagen, ich schnipse.
Wenn der in den 2...
Du weißt ja, ich mache solche Statistiken auch selber mit für mich privat. Bei mir beginnt es ab 5.
Ja.
Weil sonst zu viel zum Aufschreiben auch ist.
Ja, das kann sein. Ich schaue mir es aber an, die 2. Und wenn der in 2 spielt, ist es für die Zuhörer sehr anstrengend, wenn du so klickst.
Aber ich mache immer weiter.
Du stehst jetzt gleich in die Ecke hier. Oder vor die Zähne. Tür.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich.
Hör doch mal auf, mich zu unterbrechen.
Ich unterbreche dich jetzt.
Die ganze Zeit.
Was ist denn los?
Du hast mich in meinem Leben unterbrochen.
Weißt du, wie anstrengend es für die Leute ist, dazu zu hören? Also.
Stimmung, keine Stars und gute Laune.
Jetzt hau ich dir gleich die Zähne raus, kannst du neue reinkleben lassen.
Schau mich an, ich habe schon blaues Auge vor der Konferenz letzten Freitag.
Ich wollte jetzt eigentlich einen Witz machen, da habe ich jetzt nicht weiter durchzogen. Also, ich finde es ab 2 interessant, weil es kommt natürlich immer darauf an, hat er 2 Assists, dann ist es nicht interessant. Aber hat er möglicherweise sich richtig freigeschossen, ja, und hat da in dem einen 2 Assists ein Tor und dann noch 2 Tore gemacht, dann ist es interessant. Vor allem jetzt, wo du Freitag, Sonntag, Dienstag, möglicherweise Donnerstag spielst und dann wieder Sonntag. Da ist es interessant, weil es ist so kurze Zeit, wenig Training, da nimmst du das mit und da schaue ich es mir an. Ansonsten ist es manchmal tatsächlich auch nicht so interessant.
Das
so,
Einzige, wo ich einhaken würde wollen, das, was du meinst, 144 und wie oft gespielt bin ich bei dir, ist für einen Spieler dann unwichtig, logischerweise. Auch manchmal, ob er jetzt ein 200. DEL-Spiel macht, ja, nice to have oder so, in dem Moment hat es natürlich für den Spieler irgendwie auf dem Eis keine große Relevanz, sondern erst dann im Rückblick der Karriere kann man sowas dann nochmal für sich sacken lassen. Was ich aber sagen wollte ist, und da bin ich nicht ganz deiner Meinung, es gibt schon Momente, wenn du zum 30. Mal in ein Stadion fährst als Spieler, weil du zum Beispiel lange bei einem Verein bist und du bist jedes Mal in dieser Eishalle, in diesem Eisstadion und du weißt, irgendwie ist das scheiße hier zu spielen, es ist unangenehm, die Kabine geht mir schon auf die Nüsse, ich habe hier noch nie gut gespielt. Das ist manchmal schon etwas, was sich im Kopf eines Sportlers festsetzt. Das gibt es schon. Und dann hat eine Serie, vielleicht eine negative, doch eine gewisse Relevanz. Im Eishockey natürlich weniger, weil die Spiele so schnell kippen können, als vielleicht in dem einen oder anderen
Hattest
Sport.
Hattest du auch ein Stadion, Sportart. Wo du ungern hingefahren bist? Und wo du schon gesagt hast,
oh. Ich kann mich an Stadien erinnern, wo ich gern hingefahren bin. Ich bin grundsätzlich gerne in Stadien gefahren, die warm waren. Dann habe ich noch mehr
geschwitzt. Einfach gerne im Bus gesessen.
Habe ich noch mehr
geschwitzt. Wenn ich geschwitzt habe, dann war mir das angenehm. Wenn da war, umso mehr du schwitzt, umso mehr im Spiel.
Da war das Sauna-Feeling da, vom Sauna-High.
Und nein, natürlich gibt es auch Stadien, wo du ungern hinfährst. Aber das würde ja implizieren, dass die Teammitglieder alle sehr, sehr lang bei diesem Club sind und dann das alle gemeinsam so denken und so. Und das ist eher, glaube ich, so eine Denke, die ich nicht.
Habe ich aber gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es bei einem Spieler manchmal im Kopf sein kann. Nicht bei allen Akteuren auf dem Eis, logischerweise.
Ich wollte tatsächlich auch gar keine Diskussion draus machen.
Es ist für mich auch keine Diskussion, weil ich lasse das auch nicht gelten.
Ein Triggerpoint.
Es gilt nicht.
Nee.
Okay.
Ja, damit ist für mich keine Diskussion. Ich höre mir das natürlich an. Ich verstehe, was du sagst, Sesh. Aber das ist nicht so. Das ist nicht ein Tennisplatz, wenn du früher auf dem Tennisplatz gestanden bist und hast immer auf der 5 deinen zweiten Aufschlag versemmelt, dass das Bild des zweiten Aufschlags auf der 5 sofort kommt. Das ist hausgemacht, das ist ein mentales Problem. Damit kannst du ja, wenn du auf dem Platz 5 warst und hast du da.
Ich habe nur Center Court gespielt. Was laberst du?
Komm jetzt bitte. Jetzt wird es auch abenteuerlich hier.
Ich habe an 5 auch mal gespielt, ja, das stimmt.
Ich finde ja eher die Herausforderung.
Center Court, jetzt roter Teppich.
Ich finde ja eher, Ich finde ja eher die Herausforderung, am Sand war er immer schon gut. Ich finde ja die Herausforderung ja eigentlich spannend, wenn man das jetzt so wirklich sehen würde und würde sagen, hör mal zu, da haben wir nie gut gespielt. Mit welchen Bildern gibst du dich ab in dem Moment als Sportler? Gibst du dich mit den negativen Bildern ab, dass es da nie gut gelaufen ist, oder verstehst du, dass das in der Vergangenheit ist und du gibst dich mit den Bildern ab, die du wirklich ändern kannst, die du in der Hand hast? Das ist das Spannende eigentlich, womit man umgeht. Und natürlich impliziert die Journalistenfrage dann oft was Negatives, wo die Bilder hervorruft, wo du eigentlich mal als Sportler eigentlich auch mal sagen sollst, weißt du was, kann sein. Ist mir wurscht.
Ganz kurz, es war auch gar keine, wir haben das ja der Mannschaft nicht hingelegt, diese Statistik. Eben, das war, und ich will das auch abschließen, sondern das war einfach nur ein Fakt, dass das das meistgespielte Duell DL Fakt, ist. Ja. Fertig.
Es ist wirklich so.
Und dabei bleibt es auch.
Ja, ja, unumstößlich. Es war wirklich nur ein Fakt. Ja. Und ich finde auch absolut.
Da hat er sich so aufgeregt.
Nein, man findet absolut, dass man das auch dem Zuschauer so mitgeben kann. Ich sage nur persönlich, dass es mir komplett am Arsch vorbeigeht. Ja. Das ist ja nicht schlimm.
Ist ja okay.
Weil ich finde deine Sachen ja.
Deswegen finde ich ja noch viel besser.
80% ja.
Sehr unterhaltsam. Freitag, heute ist Montag, seit 4 Tagen drauf rumreiten.
Ja, das ist vielleicht jetzt auch. Ich gebe es zu, das ist vielleicht ein bisschen. Ja, jetzt überstrapaziert dieses Thema.
Da habe ich aber trotzdem
gut, darauf hinweisen, der Spieltag ist.
Möchte ich mich entschuldigen.
Jetzt, Leute. Nein, bei mir muss ich niemand entschuldigen.
Ich finde ja 80% deiner Thesen interessant und deiner Zahlen wichtig, aber da kann auch einmal eine dabei sein, die ich
ja auch
anderer Meinung bin.
Das soll ja auch so sein.
Sisch.
Ordnet das heißt, euch bis zum Wochenende. Ich wollte darauf hinweisen, Freitag die Konferenz mit euch beiden Figuren ab 19 Uhr.
Es geht viel über Statistiken, wir werden das nochmal aufarbeiten.
Also Sonntag insgesamt dann wieder jede Menge Eishockey, viele, viele Stunden. Unter der Woche natürlich auch, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Aber eigentlich geht es dann Dienstag, Mittwoch los mit 4 und 3 Spielen unter der Woche. Und natürlich dann am Donnerstag auf First Row Live mit Köln gegen Iserlohn. Nee, Krefeld gegen Iserlohn.
Das genau. Ist, glaube ich, Krefeld gegen Iserlohn. Das ist Donnerstag. Und es gibt noch ein Highlight, ab Mittwoch abzurufen. Interview von Patrick Ehelechner mit
Dominik Kahun in der Rubrik Was macht eigentlich?
Er spielt inzwischen in Bern, kann man schon mal voraussagen. Ich bin gespannt.
Die hatten einen schwierigen Saisonstart, aber haben dann einen hohen Sieg jetzt neulich gehabt. Und da hat Kahun noch 2 Tore geschossen.
Hat inzwischen auch 4 Assists schon in 5 Spielen, also 6 Scorerpunkte, angekommen in der Schweiz.
Der Grüezi.
Alles Weitere. Ab Mittwoch auf magentasport.de.
So ist es.
Die NHL geht auch schon bald los. Die Vorbereitungsspiele, NHL selber, 12.10. Saisonstart. Spannend, aber da können wir dann nächstes Mal was dazu
erzählen. Wisst ihr, wem ich noch ganz kurz zum Geburtstag gratulieren möchte?
Thomas Gottschalk.
Also, wie habe ich das vermisst?
Thomas Gottschalks neuen Zähne hat einjährig.
Ich habe es durch Zufall in der Eishockey-News gelesen, da stehen ja auch immer Geburtstag.
Jetzt habe ich ihn doch gebracht, den Witz mit den Zähnen. Oh je.
Ich wollte unserem ehemaligen Podcast-Gast und einem netten Menschen gratulieren. Uli Hiemer hat Geburtstag am 21. September.
Ja, das ist ja her.
Ja, das ist also quasi am Dienstag.
Also wenn der Podcast rauskommt.
Genau.
Also morgen.
Also heute.
Gott sei Dank. Leute, es kommt nur noch 2.
Und am 22. hat mein Hund Geburtstag übrigens.
Ja?
Ja.
Aber das ist so ein griechischer Austauschhund. Woher weißt du denn, wann der geboren wurde?
Ja, das ist eine Vermutung. Also auf den Tag kann man es nicht festlegen, aber wir haben uns halt auf den 22.09. festgelegt, weil wir müssen das jetzt zelebrieren. Und am 23.09., da sage ich jedes Jahr, hat dann Bruce Springsteen Geburtstag.
Ja. Das sagt
also da könnt ihr mich bitte an diesem Tag nicht anrufen, weil es läuft permanent Musik. Ich kann gar nicht ans Telefon gehen.
Gut zu wissen, ich wollte dich eigentlich anrufen am 23.
Ja. Erzähl doch noch einen Schwank vom roten Teppich, weil wir sind da ja nicht bei so einer Veranstaltung. Ich meine, du bist da, du hängst da ab mit der Crème de la Crème, muss man sagen.
Des Quel Deutschen. Voyage pour Monsieur Bandermann.
Mit da wieder bei der
deutschen
Küche
werden. Promi-Riege, muss man wirklich sagen. Ja. Jetzt du als Normalo, sage ich jetzt mal. Hat dich was beeindruckt? Hat dich was inspiriert?
Dass du Motivationscoach werden solltest, wie du die Menschen groß machst in deiner Ansprache, das ist stark.
Warum habe ich dich denn
groß gemacht? Wie du mich von ein bisschen Selbstbewusstsein direkt runterholst zum Normalo, ganz unten auf den Boden legst und noch drauf trittst.
Das habe ich ja so nicht gemeint. Ich kenne dich halt privat so gut und du bist es gibt ja viele Gestörte in dieser Branche.
Du meinst, ich bin ein langweiliger Normalo.
Das kann man ja schon mal sagen, dass das einfach so ist. Und da trete ich auch keins nahe, gell, Basti?
Nee.
Jetzt bist du ja verhältnismäßig normal, das wollte ich sagen. Mhm. Ja? Und bist ja nicht jeden Tag auf dem roten Teppich. Mein Gott, das ist doch das ist auch nochmal so. Ich auch nicht. Nee. Ich habe ja auch immer, ich arbeite ja zwischendurch. Also jetzt die Frage war, hat dich da was inspiriert? Hast du was mitgenommen? Oder hast du vielleicht sogar eine kleine Geschichte für uns und alle, natürlich für die Hörer, die jetzt sagen, boah, jetzt habe ich mir eine Stunde 26 von meinem Leben klauen lassen. Aber jetzt bitte hinten raus. Wenigstens nochmal einen guten hinten raus. Ja.
Das ist es. Weil man weiß nie, was am Schluss noch kommt. Ja. Deshalb muss man immer bis zur letzten Sekunde diese Sendung zu Ende hören.
Ja, so ist es.
Na, also erstmal war ich natürlich enttäuscht, persönlich, aber auch fürs Team. Wie gesagt, ich war ja nur einer von vielen, die nominiert waren mit der Sendung.
Das hat mir auch ernsthaft, ich hätte euch sehr gegönnt.
Ja, ich fand auch, man geht ja mit einem gemischten Gefühl dahin. Also ich war ja nur einer der Moderatoren. Johannes Bekerner hat es in der Hauptsache moderiert und waren dann noch viele andere beteiligt, sowohl on-air als auch hinter der Kamera. Und ich fand wirklich, dass Magenta TV da einfach ein echt gutes Produkt abgeliefert hat.
Kann ich unterstreichen.
Und wo ich das Gefühl hatte, wenn wir das jetzt gewinnen, habe ich so für mich gedacht, okay, da muss man auch nicht denken, boah, okay, haben wir jetzt gewonnen, sondern verdient. Ich bin wirklich hingegangen, habe gedacht, das war mal etwas, wo man mit breiter Brust sagen kann, das haben wir auch verdient, finde ich. Also mit den Kollegen von Alex Dechand über Tim Alfeld, die das Ganze geplant haben als Konstrukt, wo echt viel Arbeit hintersteckt. Wir hatten nur 3 Monate Zeit, also das war relativ kurzfristig und dafür war der Output, muss man wirklich sagen, echt cool und von daher wäre es sehr, sehr schön gewesen. Wir drei waren ja auch schon mal da zusammen 2017, als wir mal bei der Eishockey WM nominiert waren. Ja, und wie Franz Reindl in dem Interview sagt, wenn du im Finale bist, was es ja ist, wenn die Top 3 nominiert sind, werden ja nur 3 nominiert, dann willst du es halt auch gewinnen. Da muss man auch ehrlich sein. Alles andere ist ja Schwachsinn, den man
bei uns hat damals würde. Der Boris Becker gewonnen.
Richtig, das hat damals Eurosport mit Tennis gewonnen. Ja. Genau, ja.
Hat er den Pokal auch abgeben müssen?
Wanderpokal.
Ja, der ist, vielleicht ist der mittlerweile auch verkauft unterm Hammer, das weiß ich nicht.
Aber der ist ja Wimbledon-Pokal, der.
Ein paar sind, glaube ich, weg. Ich glaube, er hat noch welche. Aber was ich erzählen wollte, ganz kurz.
Kennst du ihn ja gut im Boris.
Ja, ganz kurze Geschichte. Was wirklich spannend ist, es wurde ja auch live übertragen. Ja. Und man ist ja gar nicht so oft bei einer Fernsehsendung dabei, weil meistens macht man ja selber irgendwie
Fernsehen. Weil du normal
bist. Ja, weil ich normal bin. Und ich habe großen Respekt und es macht einfach echt Spaß, Barbara Schöneberger zuzugucken, wie sie so einen Abend wegmoderiert.
Zugucken jetzt nur oder auch hören?
Naja, also zu sehen, wie gearbeitet wird, weil logischerweise die Pausen siehst du im Fernseher nicht, Werbepausen und so, was da passiert und das ist schon eine relativ große Veranstaltung und also wie die diese geskripteten Jokes rüberbringt, das ist echt cool, das ist echt cool, also das macht Spaß und das ist...
Die hat auch eine Ausstrahlung, muss man sagen, wenn man sie sieht nah, dann merkst du, das ist eine Ausstrahlung, du merkst, das ist eine andere Person.
Ja, und wir haben sie ja auch nochmal kennengelernt 2017, auch bei der Eishockey-WM, falls ihr euch erinnert. Wir waren ja dann noch in Köln im Hotel, wo die dann auch aufgeschlagen sind nach den RTL-Sendungen, nach diesen Aufzeichnungen. Und die ist halt so, ne? Also Barbara ist schon immer so, man sagt ja immer, man muss so authentisch sein im Fernsehen und das, finde ich, bringt die genauso rüber. Also der Mensch ist immer 1:1 vermutlich der gleiche.
Ja, und jetzt möchte ich gerne auf meine Frage zurückkommen. War denn irgendwas Spannendes, was du da, was dich inspiriert hat oder irgendwas? Oder hat dich Barbara Schöneberger inspiriert? Oder?
Ja, ich finde das toll, solchen Kollegen in der Unterhaltungsbranche, wir machen ja meistens Sport mit Unterhaltung, aber es ist ja nochmal ganz andere Geschichte, da kann man schon was mitnehmen, finde ich.
Gibt es irgendeine lustige Geschichte, wo du auch vielleicht irgendwie, hast du irgendwo einen Schuhcheck bei jemandem gemacht, genau. Ketchup also, irgendwo drauf also, oder so? Das ist ja mein Ding
eigentlich. Ohne Scheiß, ich habe wirklich...
Den haben wir doch irgendwo mal gemacht, wo welche echt sauer waren, weißt du noch?
Ja, ich habe in der Aftershow wirklich irgendeine Waffel mit so Sahnecreme, also zwei so Meerrettich auf so einer Waffel drauf, ganz komische Kombination, ich bin gestolpert, ich habe wirklich so einer Tante... das über den Schuh gepfeffert, das Zeug. Die waren not amused. Das war mir auch total peinlich, aber...
Ist ja runter, hast du schön poliert unten, oder was?
Habe gedacht, guck mal hier, die weiße Schuhcreme. Apropos Schuhe, das war das Einzige, wo ich noch dachte, sehr lustig, einmal stand Eckart von Hirschhausen bei der Moderation so ein paar Zentimeter von mir entfernt, weil er da gerade so über den roten Teppich stiefelte. Mhm. Und dann habe ich kurz gedacht, was sind das denn für Krokoschuhe? Ich habe kurz Angst gehabt, dass der Schuh schnappt. Hat er aber nicht. Es war wahrscheinlich auch nichts Tierisches, weil der lebt ja ganz anders. Hab das Buch übrigens von ihm gelesen. Sehr interessant.
Gut, das ist ein neues Hörspiel dann. Vielen Dank. Das war das Schlusswort unter das Hörspiel von Normalo Buntemann.
Aber Moment, eins noch vielleicht. Aber hast du auch, jetzt, um auf meine Frage zurückzukommen, hast du irgendwie was Spannendes erlebt oder vielleicht auch irgendwas Lustiges?
Ja, genau das. Genau das, was ich jetzt die letzte Viertelstunde erzählt habe.
Okay. Aber sonst war da nichts los, oder was? Was hat es denn zum Essen gegeben?
Habe ich nicht gefunden, bis auf die Waffel.
Habt ihr wieder nur gesoffen? Das ist auch so ein typisches Ding in dieser Branche, gell? Da bechert man lieber, dass mal einer isst. Also wenn du das hier schon anschaust, denkst du so mal, gut, du könntest mal eine Semmel verbrauchen, Kollege oder Kollegin. Aber nee, da lieber schön am Glas.
Gab es da Wasser oder irgendwas Antialkoholisches zu trinken überhaupt?
Also da gingen immer nur so Frauen mit Tabletts rum und das habe ich genommen, was da drauf stand.
Ja, war das was zum Essen oder zum
Trinken? Also es war immer durchsichtig, aber es war vermutlich kein Wasser.
Ja, hat es da kein Buffet gegeben? Und Buffet darf man doch wahrscheinlich jetzt gar nicht so
wahrscheinlich
flying, so flying,
ja.
Flying Buffet.
Doch, es gab Buffet.
Ja?
Ja, ja, aber bis ich mich da durchgearbeitet hatte durch die Menschenmenge, ich kam an Thomas Gottschalk gar nicht vorbei.
Hat er zwei gegessen oder was?
Ja, sonst gibt's nichts, Goldi. Was soll ich sagen? Also ich kann mir jetzt hier noch eine Lügengeschichte ausdenken, aber...
Ja, du weißt ja davon.
Warum fährst du nicht selber hin und schaust dir an?
Davon, ich ist nicht gegangen an diesem Tag, am Donnerstag, weil bei mir Fortbildung war. Deswegen konnte ich nicht.
Ach, du hast abgesagt. Deshalb ist der Platz frei geworden, auf den ich drauf gesprungen bin. Jetzt habe ich es kapiert. Danke dafür.
So ist es im Leben. Deswegen wollte ich ja wissen, wie es so war. Also Essen hätte es auch geben, aber du weißt nicht sonst... Wie lange bist du geblieben? Wann bist du heim?
Was ich noch sagen kann, ist...
Wie lange geht denn so eine Veranstaltung hier
mit den Hipstern? Ich war um 3.40 Uhr im Bett, wenn du es genau wissen willst.
Um 3.40 Uhr, ja. Der feine Herr?
Ja, der feine Herr. Ha? Und ich hatte nur 4 Minuten zu Fuß zum Hotel.
Okay, aber das verstehe ich nicht.
Was?
Was hat das einem mit anderen zu tun? Okay, bis 3.40 Uhr. War da noch jemand oder
hast du wieder zugeschlossen? Wenn ich jetzt 1,5 Stunden noch nach Hause gefahren wäre, irgendwo in ein Hotel, dann wäre ich ja schon eigentlich um 2 Uhr irgendwas.
Verstehe ich. Ja.
Boah, so lange war ich
schon. War da dann noch jemand oder warst nur durch du da? Hast du abgeräumt noch?
Ich war nicht der Letzte, so viel sei gesagt.
Okay, gut. Schön. Also hat dir Spaß gemacht.
Es hat mir immer noch Spaß gemacht.
Du bist
ich wäre gerne hingehen? Wieder dabei, ja.
Ja,
alle guten Dinge sind 4. Ich glaube, beim 4. Mal wird es auch mal klappen irgendwie.
Ach, du warst ja nochmal nominiert, gell?
Für Basketball. Basketball hat Magenta im 2019.
Marlo sprichst du den an?
Na, die Basketball-Weltmeisterschaft.
Ist ein Fernsehstar. Absolut. Da muss man auch sagen, vielleicht sollte man die Anmoderation nochmal aufzeichnen, weil das ist natürlich es ist ein weltbekannter Fernsehstar, der aber keine Allüren hat und für uns quasi wie Normalo
greifbar ist.
Ja, greifbar. Er ist noch greifbar, das darf man ruhig mal sagen.
Außer am 23. September kannst du den jederzeit anrufen.
Und das will er auch. Und das ist das Schöne, vielleicht sagen wir das nächste Mal die Telefonnummer durch und dann können auch Sie zu Hause
anrufen. Außer am 23. September.
Oder nur am 23. Also, mich freut es, dass du so einen schönen Tag hattest. Schaust auch gut aus.
Und ich muss sagen, es war beeindruckend zu sehen, wie viel gutes Fernsehen in Deutschland produziert wird. Also das macht Spaß, mal auch mal abseits von diesen ganzen anderen Streaming-Portalen, da wo man immer diese amerikanischen Serien sieht. Man kann auch mal eine in Deutschland produzierte Sendung gucken. Das hat von den Ausschnitten her, war das sehr interessant, was da so prämiert wurde. Und die beeindruckendste Rede, fand ich, war übrigens die von den Pflegern aus der Pflege, die von der Doku Charité 43, falls es jemand nicht gesehen hat, sehr lohnenswert, wirklich eine tolle Geschichte. Und wie die das vorgetragen haben, das war Gänsehautmoment bei der Veranstaltung. Standing Ovations, selbstverständlich. Und damit würde ich auch den Deckel drauf machen hier auf diese kleine Show, denn da waren auch sehr viele Gänsehautmomente heute wieder dabei. Und danke euch, meine Freunde.
Ovation, komm.
Ja. So, also, jetzt habt ihr euch das bis zum Ende angetan. Es tut mir leid, dass wirklich keine gute Anekdote mehr am Schluss zutage kam.
Aber hast du die Frau Kant, die du mit Sahne beworfen hast?
Nee, ich lag ja nur auf dem Boden. Nein, ich habe ja nicht mehr hochgeguckt. Ich habe ja die Schuhe sauber gemacht. Sowas.
Okay. Ja. Gut. Okay.
Aber es war die Intendantin von von der ARD wahrscheinlich. Gut.
Schön. Dann
vielen Dank fürs Zuhören da draußen.
Fürs Durchhalten.
Ja, das war ja schon Survival-Training quasi.
Geschmeidig, 1,5 Stunden geschmeidige.
Echt? Ja, aber kommt ja auch nur noch alle 2 Wochen.
Ja. Stimmt.
Hört ihr auf 2 Mal.
Kannst du teilen.
Also wir legen jetzt immer
einen drauf. Also den letzten Part kann man auf jeden Fall als einzelnen Podcast, glaube ich, abrufen.
Den kann man auch nur, vielleicht machen wir auch nochmal einen Podcast dazu.
Celebrity Show.
Ja, oder
Red Carpet.
Wir reden, ja.
Normalo Punkte,
wir reden Mann. Nur über das, wo wir auf dem roten Teppich sind.
Es kommt ja jetzt bald so eine Show irgendwo.
Du hast einen Podcast und durch ist das Ding.
Es kommt bald eine Show, da werden Celebrities gejagt. So eine Real-Time, bla bla bla. Die werden irgendwie von so einem professionellen Ermittlerteam, werden die durch Städte gejagt.
Warum?
Keine Ahnung, ist halt ein TV-Format, habe ich da gelernt.
Haben Sie dir
und
da
ich sehe dich da deutlich,
bitte. Haben Sie dir auf dem Fernsehpreis schon gesteckt, oder? Unter euch habt ihr da schon wieder gemacht, wo die nächste Fuhre hingeht, oder?
Schachtelhuber.
Wo da schon wieder alles los ist und wo sich das deutsche Fernsehen hinentwickelt, hast du schön wieder die großen Räder dreht da, ja. Bis um 3.40 Uhr, du alte Schnapsdrossel. Und dann 4 Minuten rüber gewankt, ich sehe dich schon.
Ins falsche Hotel übrigens.
Hauptsache geschlafen irgendwo, dann wieder heim und mein Gott, wie war's? Scheiße, ich muss mir ein paar Geschichten einfallen lassen, falls mich einer fragt. Was könnte ich erzählen? Sagen wir mal, ich habe einer Sahne irgendwo draufgehaut.
Kommt immer gut.
War schön was.
Ich habe die Sendung schon beendet, das musst du es tun. Ich habe keinen Bock mehr abzumoderieren, weil du hast mich zweimal jetzt wieder zurückgeholt in diese Show, aber ich brauche gar keine.
Ich würde noch gerne ein bisschen Comeback. Ich höre mir das jetzt noch von dir alleine an.
Was?
Was sonst noch so los war.
Okay.
Private.
Danke euch fürs Zuhören.
Danke, macht's gut. Ja. Bis in 2 Wochen dann. Ciao.
Alle Spiele der Penny DL nur bei Magenta Sport.